Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 67 von Horst und
Schlemmer.
Spontan ist er. Spontan.
Ja, ich bin Schlemmer, du bist Horst.
Ich dachte, du sagst Horst. Nein, natürlich zu Jung und
Young.
Yes. Hi, mein Lieber.
Na?
Ja.
Das Jahr neigt sich dem Ende irgendwie. Noch schön das Wetter. Ich gucke hier gerade aus dem Fenster. Wir haben wirklich blauen Himmel, Sonne und angenehme Temperaturen. Also zurzeit kann ich nicht meckern. Nur Schnee wäre schöner irgendwie und Sonne.
Ja, das stimmt. Es ist immer wieder verblüffend. Ja, man guckt den Redaktionsplan, den virtuellen, nein, den echten, und dann guckt man rein und dann sagt man, oh, Jahresrückblick. Ist das Jahr schon wieder vorbei? Crazy.
Verrückt.
Ja, Wahnsinn. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen für euch, mit euch oder ja, wir zwei und für euch auf das Jahr 2025 schauen. Einfach mal so reflektieren, was lief in unseren Podcasts, was lief so in der Welt, was läuft überhaupt so, und mal gucken, ob wir da irgendwie einen Strich drunter machen können unter dieses Podcast-Jahr.
Und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft gucken, oder?
Mhm. Gerne.
Aber kann ganz spannend sein, ein paar Meinungen irgendwie zusätzlich bringen für die Leute da draußen von zwei Pappnasen hier in der Online-Marketing-Welt.
Mhm.
Ich glaube, in der heutigen Zeit sind Meinungen total wichtig. Zumindest für mich auch, wenn ich es woanders höre. Also denke ich einfach, dass es auch schlau ist, irgendwie auch unseren Senf beizusteuern.
Übrigens, mein Lieber, weißt du was? Nicht redaktionell abgesprochen, fällt mir jetzt gerade ein. Eine Minute 40, die erste spontane Änderung. Was sind die zwei meistgenannten Begriffe von dir im Podcast in diesem Jahr? Ich höre natürlich jede Folge von dir immer mehrfach, das ist ja klar. Deswegen fällt mir
natürlich
auf. Ja, was meinst du? Was hast du am allerhäufigsten gesagt? Du hast Meinungen, Meinungen sind dir super wichtig, so gerade zum Ende des Jahres.
Aber ja, zum Ende des Jahres wurden sie immer wichtiger. Gerade nach der SEO-Com wurden sie, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da sind mir nochmal richtig bewusst geworden. Aber ja, also im Bewusstsein ist dieses Thema, vielleicht habe ich es vorher auch immer schon gesagt, aber im Bewusstsein ist es wirklich eigentlich seit Salzburg so, dass ich denke, nee, denn genau darauf muss ich achten. Wobei ich muss die Differenzierung machen, nicht irgendwelche Meinung, sondern Meinung von Leuten, die auch ein entsprechendes Erfahrungswissen haben. Da ist mir die Meinung wichtig. Nicht Leute, die einfach so dahin labern und eine Meinung haben. Da gebe ich jetzt nicht so viel drauf. Aber wenn so Leute, die mich jetzt seit über 20 Jahren oder auch 15 oder 10 Jahren schon begleitet haben, die eine gute Expertise haben, wenn die eine Meinung haben aus ihrer Erfahrung und ihrem Bauchgefühl aus Erfahrung heraus, dann ist mir das unglaublich wichtig zurzeit.
Wir sind ja jetzt fast, also in Kürze arbeiten wir 4 Jahre zusammen mit dem Podcast. Ich erinnere mich noch an die erste Folge, weißt du das noch? Frage ich dich jedes Mal im Jahresrückblick und nie weißt du es.
Nee, ich weiß es wirklich nicht.
Das war die Geschichte, ja, wir haben damals gesagt, hier, wir machen, oh Gott, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Also auf jeden Fall haben wir gesagt, wir erzählen eine Geschichte und der andere
Muss sich machen, da reinarbeiten. So, dass man die Augen zumachen kann und einfach nur eine Geschichte erzählt.
Richtig.
Und jetzt die weiß entsteht im Kopf, ja, das war so der erste Gedanke.
Kopfkino, genau. Und das war am 15.01.2022. Und jedes Jahr fällt mir ein Begriff auf, den du super gerne sagst. Und in dem Jahr gibt es einen absoluten Favorite. Also wenn wir mal die Transkripte runterladen und lassen die KI drüber jagen, dann würde ich sagen, da liegen wir bei 300 plus.
Ja.
Was glaubst du? Komm, warte mal. Was sagst du am meisten?
Jetzt nicht irgendwelche Füllwörter?
Nee, also schon, es ist ein Synonym für... Ich gebe dir einen einfachen Tipp. Es ist ein Synonym für du bist stark, du bist gut, du bist...
Bullish?
Nee.
Nee, ich glaube, das war das Jahr davor. Nee,
komm, ich löse, damit es für die Leute nicht zu langweilig wird. Mir fällt auf, du sagst an einer Tour, damit du noch kraftvoll zubeißen kannst.
Ja, liebe ich. Ja, stimmt, sage ich oft. Weil es ist so ein alter Werbespruch gewesen, ich glaube, für irgendeine Zahnpasta früher.
Richtig, genau.
Odol. Und die ist so in meinem Kopf drin. Ich finde es irgendwie smart. Das ist genauso wie dieses mit Aussicht auf Fleischbällchen, mag ich auch total.
Ja, genau. Nuggets, ja. Fleischbällchen, aber in diesem Jahr lag kraftvoll zubeißen eindeutig vorne.
Ja, ja. Manchmal, ich will es auch manchmal unterdrücken und dann kommt es aber doch wieder so. Es ist wie so ein Schauer, der den Rücken hochkommt und dann das aus dem Mund rauspresst.
Hm. Ja, ist ja so, macht ja auch nichts. Das gehört ja auch zur Authentizität, um das mal einmal fehlerfrei über die Lippen zu bringen. Ja, mein Lieber, lass uns doch einfach mal so ein bisschen chronologisch durchs Jahr gehen, würde ich vorschlagen.
Ja.
Januar 2025. Was ist dir daraus in Erinnerung geblieben?
Verrückt, oder? Also Ich musste selbst recherchieren, weil ich nicht wusste, wie lange die Orange jetzt schon an der Macht ist. Aber 20. Januar hat die Orange wirklich die Macht in den Vereinigten Staaten übernommen. Mhm. Und so sehr ich mich seitdem, also probiere von diesem Aufmerksamkeitsökonomie-Terror von ihm fernzuhalten, gelingt es mir nicht. Und man muss ja, also ich bin auch hin und her gerissen. Er macht ja was mit mir in der Hinsicht, dass er ja nicht nur ein Idiot ist, sondern in vielen Bereichen halt auch wirklich uns anstachelt, vielleicht besser zu werden. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, nicht weil er so super ist, sondern weil er uns hier in Europa und vielleicht jeden Einzelnen, uns auch als Unternehmer, dazu zwingt, uns Gedanken über unser Business zu machen und mit jedem kleinen Business natürlich wir uns auch Gedanken über Deutschland machen, über Europa machen. Und ich habe es letzte Mal in so einem Blogpost geschrieben, ich glaube, also gab ja immer diesen Spruch von unter Druck entstehen Diamanten. Und ich glaube, dass wir hier alles Rüstzeug haben. Wir müssen nur ein bisschen selbstbewusster werden. Wir müssen uns unserer Stärken bewusst werden. Und dann kann aus uns auch wirklich ein kraftvoller, naja, im Zusammenhang mit der USA würde ich fast Gegenspieler sagen, obwohl es total verrückt ist, ja. Ich bin mit den Amis groß geworden. Also für mich zerbricht wirklich ein bisschen eine Welt. Es waren immer eigentlich die Guten und jetzt ist zumindest noch 3 Jahre vielleicht eine Zwischenwelt da. Hoffe natürlich, dass sich das wieder einfängt. Aber die Wirkung, die er hat auf Europa, auf Deutschland, ich glaube, am Ende ist die positiv, weil ich hätte meine Firma nicht verändert zu dem, was ich jetzt, wo ich sehr glücklich drüber bin, mit Druck von außen. Und der Typ hat es oder schafft es jeden Tag irgendwie Druck von außen zu erzeugen und uns bewusster zu machen, dass wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen müssen. Also ich glaube, das ist das einschneidendste Erlebnis wirklich gewesen. 20. Januar, wie ist es bei dir gewesen?
Ja, jetzt was Trump angeht, sehe ich das ähnlich. Ich sehe es sogar noch ein bisschen erweitert, weil ich kann einfach nicht umhin, bei all dem Stress, den es da gibt und bei all den unangenehmen Dingen, die da erfunden werden und die übrigens auch bis zu uns durchschlagen in die Agentur, weil natürlich die Unternehmen, die nach Amerika verkaufen, einfach jetzt echte wirtschaftliche Probleme teilweise. Das schlägt dann im Dienstleistungssektor auch durch. Also das ist alles gar nicht lustig, aber ich komme einfach nicht umhin, den ab und zu auch einfach drollig zu finden. Oder ich finde dann einfach die Parallele auch dazu. Stell dir mal vor, Der Merz fliegt mit seinem hier Germany One oder keine Ahnung, wie das Flugzeug bei uns heißt, ja, fliegt er durch die Gegend und dann fragt eine kritische Journalistin vom Spiegel ihn eine Frage und dann sagt er, du halt mal die Klappe, Schweinchen. Ja. Also, das ist nicht lustig, ja. Und damit das nicht im falschen Kontext draußen ankommt, gerade weil es eine Frau war, aber der ist halt einfach so der Typ. Und das ist ein bisschen crazy, aber irgendwie auch halt sehr unique und irgendwie unterhaltsam, finde ich. Also der macht da gutes Polit-Entertainment, ja. Ansonsten, ja, weiß nicht, also wenn ich jetzt die Venezuela-Ambitionen sehe, das ist schon alles auch sehr autokratisch und sehr imperialistisch und sehr, ich weiß nicht, alles das, was man früher an schlechten Eigenschaften auf Systeme übertragen hat, holt er jetzt gerade nach, irgendwie in Amerika. Ich denke mal, als er gewählt wurde, haben alle gesagt, naja, muss man erst mal schauen, wie moderat es denn wird.
Naja, und jetzt schauen wir.
Ja, genau. Aber jetzt schauen wir ganz schön doof, weil die Amerikaner das echt komplett durchziehen. Ich glaube, mit diesem neuen Sicherheitskonzept, was sie jetzt diese Tage veröffentlicht haben, da haben sie sich endgültig von der transatlantischen Partnerschaft verabschiedet. Also wenn man das mal seziert, es gibt ja auch da wieder die und die Interpretation. Ja, ist schwierig, glaube ich, die Situation, aber ja, wir müssen es halt nehmen, wie es ist. Und wie du schon sagst, der Aspekt, dass unter Druck Diamanten entstehen, der stimmt natürlich. Wir müssen jetzt uns zusammen raufen in Europa und müssen schauen, wo ist unser Platz in der Welt. Und zwar ohne, dass der große Bruder uns die Hand hält, sondern das müssen wir irgendwie alleine hinkriegen. Ich bin ja ein Texter auch und ein Wörter und ein Storyteller. Und ich finde halt einfach, wenn der da sitzt und jetzt wie gerade die da mit der größten Seestreitmacht der Welt vor Venezuela liegen und haben einen riesigen Öltanker beschlagnahmt. Hast du das gestern zufällig gesehen? Mhm. Dann sitzt er im Fernsehen und sagt, wir haben einen Tanker beschlagnahmt. Also nicht einen Tanker, einen großen Tanker, einen sehr, sehr großen Tanker. Also der größte Tanker, der jemals beschlagnahmt wurde. Und das ist halt einfach ein Lacher. Ich kann mich da nicht halten. Das ist übel. Inhaltlich, aber es ist einfach irgendwie lustig, ja.
Wie mit Piggy ist irgendwie, also ist ja wirklich so, wenn ich meine, früher war es so der Pocher, ne? Der ist so über Grenzen gegangen und oder hier so ziemlich beste Freunde oder so. Also so, wo du gesessen hast und gesagt hast oder gedacht hast, da hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Mhm. Und man darüber gelacht hat, weil es so abstrus ist. Und genau das macht er ja auch.
Das fing nur irgendwann mit Habeck Kerkeling an, in den 80ern, der dann als Königin Beatrix tatsächlich
genau.
Vom Bundeskanzleramt vorgefahren ist und sich solche Sachen erlaubt hat. Da lachte man noch drüber und mittlerweile ist das halt politische Realität.
Ja. Naja, also man muss nur aufpassen, dass man nicht nur drüber lacht. Ich glaube, das ist immer sehr gefährlich. Aber ich glaube, es bringt uns, also persönlich macht es uns stärker am Ende, hoffe ich. Weil jeder irgendwie sich bewusster darüber wird, was jetzt sein Job ist und dass wir uns jetzt irgendwie zusammenreißen müssen. Und ich hoffe, dass wir das politisch auch hinkriegen, in den Firmen hinkriegen. Ich glaube, jeder muss ja seine, und das ist die Schwierigkeit, deswegen bin ich auch so verliebt in Richtung Meinung, weil du ja jetzt irgendwie auch als Unternehmer einen Forecast machen musst, wie vielleicht die nächsten, na sagen wir jetzt mal die Amtszeit von Donald Trump, die nächsten 3 Jahre ablaufen, dann noch einrechnen musst, wie das mit KI läuft irgendwie. Und dann gucken musst, wie du dich positionierst. Weil du musst ja jetzt die Entscheidung treffen, um für dich zu sagen, okay, wo drehe ich das Boot hin? Natürlich kannst du immer noch mal nachsteuern, aber die großen Setups, die musst du ja jetzt irgendwie entscheiden. Und ja, ich glaube, da gehört jetzt ein bisschen Mut zu. Einfach machen so und durchlaufen lassen, die Zeiten sind vorbei. Und ich beobachte jeden da draußen, wie er sich bewegt, ohne es zu bewerten. Ich will es nur beobachten und sehen können. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich selbst bewerte mich ja auch bewegen, habe mich ja schon bewegt und weiß auch nicht genau, ob das richtig ist. Das ist ja die Krux an der Sache. Aber ich weiß ganz genau, wenn du jetzt eine Agentur hast mit 100, 200, 300 Leuten oder auch kleiner und hast da eine gewisse Payroll, dann stehst du schon verdammt unter Druck. Also und du musst Entscheidungen treffen, um den Leuten da gerecht zu werden und einfach in die Gesichter noch reingucken zu können. Oder musst dich darauf vorbereiten, Veränderungen zu machen, die auch hart sind. Und da hatten wir gerade auf der SEO.com oder hatte ich da ziemlich viele Gespräche, wo zumindest mir bewusst wurde, dass vielen Leuten in Führungspositionen gar nicht bewusst ist, wie hart es ist, wenn man nicht amerikanische Veränderungen zulässt in Sachen Kündigung, wie hart es ist, Kündigung auszusprechen und was das für ein Pain ist und wie viele Leute, die es dann gemacht haben, auch in psychologischer Betreuung sind und so, weil es nicht so dahingesagt ist. Da sind so viele Leute da draußen, die mir das so dahin sagen und nicht die Dimensionen davon verstehen. Und ich glaube, da müssen wir noch, glaube ich, insgesamt so ein bisschen wachsen und eine gewisse Reife auch einbringen. Aber naja, ist nur meine Meinung.
Weißt du? Zumal ja, wie der liebe Karl Kratz immer sagt, alles irgendwann mal das erste Mal ist für jemand. Und wenn du nach 30 Jahren Unternehmertum zum ersten Mal jemanden entlässt, das war bei uns jetzt auch so. Wir mussten jetzt uns von 2 Kollegen trennen, wirklich tatsächlich betriebsbedingt zum ersten Mal, aus den genannten Gründen. Da schläfst du Tage, ich will nicht sagen wochenlang nicht. Ja? Also das ist hart. Das ist richtig, richtig hart. Das ist kein Daily Business, ist auch was du nicht möchtest, was überhaupt nicht in deinen Lebensplan passt. Aber einfach aufgrund der Tatsachen im Moment ja anders nicht möglich war. Weil wie du schon sagst, du musst ja als Führungsperson dem gesamten Team Sicherheit geben und den Anker auch sozusagen beziehungsweise den Tanker in eine andere Richtung lenken, bevor er irgendwie am Eisberg zerschellt. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Und das ist schon nicht so einfach. Da glaube ich auch, dass du da recht hast. Und wenn man so den Flurfunk hört, ich war ja auch in Salzburg und sich mit Kollegen unterhält, dann sind es tatsächlich sogar auch die Shiny Objects in unserer Agenturbranche, die jetzt dann so unter vorgehaltener Hand sagen, okay, wir haben sonst viele Leute entlassen müssen oder wir strukturieren gerade um oder whatever. Ne? Also es ist schon ein sehr starkes
disruptives. Was aber auch nicht schlimm ist. Ne? Ich glaube, was ja auch der große Fehler ist, dass viele das mit Scheitern assoziieren und das ist es ja überhaupt nicht. Also wenn du jetzt irgendwie in einer Agentur bist, lass es 150 Leute sein und du würdest jetzt 30 oder 50 abbauen, dann bist du ja nicht gescheitert, sondern du passt dich nur den neuen Umgebungen, den Gegebenheiten an. Und Unternehmertum, wir haben es ja immer gesagt, nur realisieren ist was anderes, ist immer eine Wellenbewegung von oben nach unten, von oben nach unten, von oben nach unten. Und das heißt, wir gehen ja nicht immer davon aus, dass alles oben ist, sondern wir müssen mit dem nach unten auch leben. Deswegen bist du aber noch lange nicht gescheitert. Aber wenn du eben wirklich, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht und es wird finanziell eng, dann sind natürlich so eine Befreiungsschläge in Richtung Payroll und so auch nicht einfach so psychologisch Leute zu entlassen, ist ja schon schwierig. Aber es hängt ja oftmals auch nur ein rechtlicher Rahmen hinten dran, der, wenn es schon knapp wird, dich ja denn wirklich in den Ruin bringen kann oder den ganzen Karren jetzt irgendwie ins Leiden bringen kann, durch die rechtlichen Begebenheiten, gerade wenn du über 10 Leute bist. Und da hängt natürlich noch unglaublich viel dran. Das heißt, sich mit Leuten zu unterhalten, die so die Apparate schon mal erlebt haben von, wie entlasse ich denn jetzt irgendwie 20, 30, 40 Leute und wie kann ich denn da in der Form sachlich rangehen, also menschlich natürlich betroffen, aber sachlich da rangehen, dass es mir nicht finanziell und rechtlich die Hufe wegreißt, das ist unglaublich schwer. Und das will, also unter Corona wollte ich das schon nicht lernen. Und jetzt bin ich froh, dass ich es nicht lernen musste oder nur im kleinen Stil lernen musste. Da ist schon, also jeder, der mir da sagt, oh, ist alles so locker, mit dem rede ich schon gar nicht mehr, muss ich sagen, weil das so naiv ist. Und ja, also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Reife, aber die entsteht eben auch unter Druck und am Ende werden dann mehr bessere Unternehmer dastehen, hoffe ich zumindest. Und das macht uns ja als Nation auch stärker, Nation des Mittelstands.
Zumal wir ja in dem ersten Quartal, wenn wir auf 25 zurückschauen, ja zwei richtig, richtig prägende Ereignisse hatte.
Einmal, ja, was ist das zweite jetzt, sag mal?
Erstmal die Einführung von Trump am 20. Januar.
Und das zweite?
Und das zweite war dann die Wahl, die ja vorgezogen war. Wir haben ja die Bundestagswahlen gehabt im Februar.
Okay,
und
ja,
mit einer kompletten Neuausrichtung des Landes, auch wieder mit viel politischen Versprechungen, sage ich jetzt mal so. Also der Sommer der Veränderung oder wie der hieß und solche Dinge, der jetzt zur Herbst der Entscheidung oder so, das war glaube ich letztes Jahr, egal. Also es wird viel getan, wurde ambitioniert neu gewählt und ja, schauen wir mal, wo sich das alles hinbewegt. Aber das sind natürlich in einem Quartal zwei wirklich wegweisende Ereignisse gewesen in 25, muss man sagen.
Ich hatte noch ein anderes zweites, eigentlich, okay, was ich hier aufnotiert habe, das ist nämlich der Start der AI Overviews, die ein bisschen später waren, aber auch okay, noch im ersten Quartal. Du hast ja gesagt, wir orientieren uns so ein bisschen an den Quartalen.
Genau, ja. Yeah.
Aber ich glaube, so die Ausprägung von dem, welche Wirkung denn auch hinter dem, also nicht politisch, aber hinter diesem KI-Bereich steht, der ja noch ein zweiter Megastoß ist eigentlich in die Richtung, war die Einführung der AIOs in Deutschland zumindest, wo ja die Breite oder in Breite realisiert wurde, wie viel Traffic dir plötzlich flöten geht, den du vorher organisch erwirtschaften konntest. Und ich glaube, das war so wirtschaftlich für alle Agenturen und Freelancer, die so unterwegs sind hier in Europa und im Dachraum, das einschneidendste Ereignis. Also ich glaube, die Welle, die ist auch noch am Rollen, die ist noch gar nicht abgeflacht, sondern ich glaube, die baut sich sogar noch auf, weil viele Unternehmen realisieren jetzt erst, was ihnen da flöten gegangen ist und haben vielleicht auch transportiert durch die falschen Agenturen dann nicht die richtigen Antworten aktuell. Na, mal gucken, was da noch kommt.
Ja. Ich hatte in meinem Podcast bei Behind the Story im Januar tatsächlich drei Gäste. Der Januar ist ja sehr lang und wir waren direkt damit hier im 2. Januar gestartet. Deswegen hatte ich drei Gäste und ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte meine Gäste mal zumindest mal erwähnen, weil ich unheimlich dankbar bin für die vielen Gespräche in dem Jahr. Und das waren im Januar Beatrice Köhler, ist ja in unserer Branche auch gut bekannt.
Ja, liebe Grüße.
Klaus Schenkmann, liebste Grüße gehen natürlich an alle raus. Und Matthias M. Fuchs. Und ich habe mir überlegt, ich werde von jedem Quartal so ein Sprichwort oder ein Learning aus dem Podcast. Ich mache immer für mich selbst noch ein Podcast-Protokoll, wo ich mir reinschreibe, was ich persönlich gelernt habe in der Folge. Und ich fand ein Bild sehr schön, weil Storytelling entsteht ja durch Bilder, das hast du ja gelernt, du bist ja jetzt mittlerweile in der Branche, das habe ich
gesehen. Ja, mir tut gelernt. Immer noch, also die Sehnen im Schrittbereich, das, irgendwie ja, von dem Megaspagat, den ich machen musste,
ja, das hab ich mir
ist
gedacht.
Hammerhart.
Ich habe gedacht, wenn KI mal so weit ist, sowas abbilden zu können, ja, und du musst das nicht mehr in echt machen, aber da Respekt,
nee, das hast
du
richtig gut. Also so weit ist KI nicht, muss man schon noch in echt machen.
Das sieht man ja auch, ne? Ich fand also aus dem Quartal 1, das war tatsächlich ein Learning aus dem Januar, und zwar war das ein Bild, das der Matthias M. Fuchs mir im Podcast gegeben hat, und er hat gesagt, stell dir doch dein Leben mal vor. Und irgendwie hatte ich da so eine Synergie auch zu dir. Also ich glaube, etwas Ähnliches passiert in deinem Kopf, vielleicht gar nicht, also ohne dass du es merkst, aber es ist so. Der Matthias hat damals gesagt, stell dir mal vor, du führst ein Eintagsleben. Und allein den Begriff fand ich schon gut. Du wirst also morgens geboren, lebst dein Leben und stirbst abends. Und am nächsten Morgen wirst du wieder neu geboren. Und hast sozusagen das Wissen des Vortages. Ja? Also er hat gesagt, das sind immer lauter kleine Episoden. Wir lernen, verändern uns, denken alles neu. Und dann kam irgendwann dein Slogan übers Jahr, alles neu gedacht. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist schon irgendwie so dieses Eintagsleben. Du entwickelst dich da immer weiter. Fand ich irgendwie einen sehr schönen Impuls von Matthias. Genau, die drei Gäste hatte ich im Januar und hatte sehr, sehr schöne Gespräche natürlich. Ja, und dann
ich hatte auch noch einen Gast, also muss ich ihn auch noch mal erwähnen. Genau. Also hatte ja danach wieder sehr viel alleine gemacht, weil ich mich mit dem Thema Markenaufbau alleine erstmal beschäftigen wollte. Hatte aber im Januar oder Februar den Markus Höfner zu Gast noch und habe mit ihm darüber gesprochen, was denn so nach SEO passieren konnte. Fand ich auch eine sehr coole Perspektive, gerade weil so viele SEOs, mit denen ich spreche, keinen Blick haben für Möglichkeiten außerhalb ihrer Sichtumfeldes oder ihrer Bubble. Und Markus hatte eben gesagt, dass er ja sowieso ein bisschen aus der Agentur raus ist, nur so einen beratenden Job noch hat, natürlich immer noch Gesellschafter ist, aber jetzt sich damit beschäftigt, irgendwie so einen Foodtruck aufzubauen und einfach mal was ganz anderes zu machen, um so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, eine andere Perspektive zu bekommen. Und so eine Sachen liebe ich ja im Endeffekt, wenn Leute sich jetzt nicht immer 1 und 0, also schwarz und weiß entscheiden, sondern einfach zusätzlich was zum Leben machen, um ihren Horizont zu erweitern. Fand ich super, war ein super Talk, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Liebe Grüße gehen raus. Auch wenn ich noch nicht sehr viel, lieber Markus, von deinem Foodtruck jetzt gesehen habe. Ich hoffe, das ist noch stabil am Start und du testest jetzt nur noch und wirst dann Foodblogger oder so hinterher.
Was mit macht der da, Burger oder was gibt es bei Markus?
Die was?
Was gibt es denn da, Burger oder was?
Ich glaube Waffeln und Crepes und so eine Sachen wollte ich machen mit, so mit ein bisschen ausgefallenen Topics. Also gar nicht so extravagant, aber sehr solide. So wie wir Markus kennen, so ist er mit dem Foodtruck auch unterwegs. Nämlich sehr pragmatisch und solide und wenn du das gut machst, ja, ich glaube, dann kann das echt Spaß machen und du arbeitest mit Menschen. Ne? Das ist natürlich, vorher arbeitest du mit Maschinen und Einsen und Nullen, also Menschen in der Agentur, aber sonst schon eine Menge technisch. Und da ist jetzt wieder deine Handlung, projizierst du selbst auf dein Produkt, was du da anbietest. Also du bist zuständig selbst für das Produkt, meinetwegen, was du machst und kannst noch direkt mit den Kunden interagieren und mit Freundlichkeit überzeugen oder mit Charakter. Also da ist schon eine Menge dran, was man nachher auch in EERT benutzen kann. Aber so im echten Leben, ohne an SEO zu denken, obwohl ein guter SEO die Sachen natürlich verbinden kann.
Ja, und Markus ist ja generell so ein sehr angenehmer Kollege. Ich glaube auch einer von den fachlich besten SEOs in Deutschland, halte ich ihn nach wie vor noch für. Und hatte übrigens jetzt, vor ein paar Tagen habe ich das gesehen, wurde auch groß gefeiert in der Agentur, die 400. Folge von seinem Podcast. Und das ist natürlich alleine schon ein Respekt wert, weil 400 Stück durchzuhalten, ja, also dann auf die nächsten 400, lieber Markus, und Grüße gehen raus.
Das zeigt zumindest, dass dranbleiben sich auch manchmal lohnen kann. Ich habe gestern von so einem, wie hieß der nochmal, von YTitty, einer der auch so einen riesen YouTube-Kanal hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat sich jetzt auch verabschiedet und der hat nochmal so einen Rückblick gezeigt, wie YTitty damals entstanden ist und wie die angefangen haben. Und die haben auch nur angefangen, indem sie gemacht haben. Und irgendwann gab es diesen Punkt, wo irgendwas passiert ist. Der war völlig außerhalb ihrer Kontrolle und dann hat das Ding plötzlich abgehoben. Und deswegen, ich meine, jetzt nach 400 Folgen kann man vielleicht sagen, okay, abgehoben ist noch nicht so. Das liegt aber auch am Thema, weil wir einfach in der totalen Nische unterwegs sind. Aber ich glaube, so eine Botschaft ist sicherlich, ey, wenn du was probierst, dann bleib auch dran irgendwie. Du kannst gar nicht genau selbst kontrollieren, wann das irgendwie in die nächste Zündungsstufe kriegt. Ich kann dir nur sagen, wenn du aufhörst, wird es nie zünden. Das ist so in jedem Fall der Schluss daraus. Deswegen, ich meine, wir machen ja auch immer weiter und warten auch immer noch darauf, dass wir den Durchbruch haben.
Richtig.
Den Darmdurchbruch.
Bei Lotto haben sie es damals genannt, wer nicht spielt, hat schon verloren. Ne?
Also ja, genau.
Beim Podcasten auch, ja. Übrigens muss ich dir mal, ich mache das ja sehr, sehr ungern, aber manchmal muss ich dich mal loben und jetzt muss ich es mal wieder machen, weil ich finde, was außerordentlich gut ist, und ich ziehe noch mal kurz die Brücke zurück zu unserem Trump-Thema von eben. Ja, wir sind ja noch bei Q1, müssen wir uns mal ein bisschen Gas geben, aber wie immer, aber Was ich sagen wollte, ich möchte dich explizit mal loben und natürlich auch Bob, unser Brenner, also euer ganzes Team, aber ich glaube, der Kopf hinter dem, was ich jetzt gleich lobe, bist schon du, weil ich finde, du hast immer außergewöhnlich gute Visuals und Texte oder Headlines für unsere Folgen. Das machst du ja und deswegen geht der Lob gebührt auch dann dir. Weißt du, wie unsere Januar-Folge hieß?
Bob aber auch. Bob hat einen Teil davon schon übernommen, aber der ist natürlich infiziert hier. Der weiß ja auch, was der Babbo macht hier.
Der ist nicht mehr frei. Nein, wir haben damals im Januar tatsächlich, hast du eine unfassbar gute Collage gemacht mit Elon Musk, mit Trump, mit der amerikanischen Flagge und darunter stand im Januar, lasset die Spiele beginnen. Wie geil war das denn bitte? Also das war schon richtig, richtig cool, ja.
Und jetzt ist es schon beendet faktisch, ja.
Ja, naja, weiß man ja nicht.
Mehr oder weniger, obwohl jetzt tüfteln sie ja wieder zusammen jetzt, wo Musk irgendwie 120 Millionen an die EU abblechen darf oder soll. Plötzlich kuscheln sie ja wieder ein bisschen. Na, mal schauen.
Ich fand aber so bezeichnend, ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf die Sendung mir auch nochmal so die Weltpolitik angeguckt und so, was da so alles lief. Und dann war 20. Januar die Inthronisierung des neuen Königs in Amerika. Ja. Und 1. Februarwoche, Pressemitteilung der EU. Wir werden uns jetzt verstärkt mit Sicherheits- und Verteidigungsfragen beschäftigen. Und dann dachte ich so, also ganz ehrlich, wie doof kann man eigentlich sein, die PR auch noch rauszugeben? Ich meine, die ganze Welt lacht eh schon mehr oder weniger über die Situation. Und dann sage ich auch noch so, jetzt strengen wir uns aber an. Ja, das ist so, wie wenn das Kind aus der Grundschule kommt und hat in der Grundschule eine 5 geschrieben in Deutsch und sagt, jetzt mache ich aber die Hausaufgaben. Ne? Also jetzt geht's aber los. Und so irgendwie fühlt sich das auch an. Na gut, okay, ja, was haben wir noch gehabt in Q1? Also ich denke, das war ja schon jede Menge. Die Wahl, Trump, da ist echt, echt viel passiert. Was ich mir so aufgeschrieben habe, was aber generell fürs ganze Jahr gilt, ist, ich finde, dass die Polarisierung in der Gesellschaft durch, unter anderem auch durch die Wahlen, durch die Politik, aber auch durch die Welt insgesamt, durch den Krieg, schon irgendwie gefühlt bei mir immer mehr zunimmt. Also ich denke immer, es ist jetzt irgendwie am Ende, es gibt diese verhärteten Fronten an den Rändern der Gesellschaft, können nicht noch schlimmer werden, aber irgendwie gefühlt wird es immer schlimmer. Und ich finde, Q1 war da schon auch nochmal ein bisschen Treibstoff in den Tank, weil ja eben diese Wahlen waren.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke die in Anführungsstrichen Endlösung ist von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark im nächsten Jahr auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich im kommenden Jahr, 18. und 19. Juni in Berlin.
Reklame Ende.
Ja, ich glaube, so ein Schluss, den ich übers Jahr jetzt so auch gezogen habe, ist, ich meine, wenn ich mal gucke, was wir in Deutschland vielleicht falsch gemacht haben, dann ist es, auch wenn es noch so gerecht scheinen mag, ich glaube, wir denken zu kleinteilig und probieren es jedem recht zu machen und überfordern alle Systeme und uns selbst damit total. Das heißt, so ein paar Sachen pragmatisch runterzubrechen und mit Gesetzgebung oder mit Maßnahmen oder Workflows Sachen pragmatischer zu sehen und vielleicht daran zu denken, viele Gruppen damit reinzubeziehen, ohne dass man sie explizit nennen muss, ist eine, ich glaube, ist so ein Denkschritt, der irgendwie total wichtig ist, damit wir eine Veränderung hinkriegen. Und das ist jetzt natürlich sehr metamäßig in der Politik, aber das hat mich auch total geprägt in meiner Arbeit jetzt als Unternehmer, muss ich sagen. Einfach nicht probieren, jedem, also nun sind wir eine Boutique-Agentur, da kann man schon noch probieren, jedem gerecht zu werden, aber als wir größer waren, ab einem bestimmten Punkt geht es halt gar nicht mehr, jedem gerecht zu werden, sondern dann geht es vielleicht wieder mehr um die Sachen Führung, pragmatische Führung, aber die Führung und die Prozesse so zu gestalten, dass möglichst viele irgendwie mit eingefangen werden, aber sich davon zu verabschieden, dass alle irgendwie vereinnahmt werden können, ich glaube, das ist nicht möglich. Und wir sehen es ja irgendwie, wie kompliziert unsere Bürokratie geworden ist. Das sind ja alles Auswüchse, die daraus entstanden sind, dass wir es eigentlich jedem gerecht machen wollten. Und so funktioniert es, glaube ich, nicht. Und wenn es in Firmen auch so gestaltet wurde, dann ist auch jede Firma nochmal irgendwie aufgerufen, da Sachen einfacher zu gestalten und effizienter zu gestalten. Und ich glaube, am Ende hilft es auch den Mitarbeitern, weil die auch genau wissen, was von denen gefordert wird. Also ich denke immer an die Situation, wenn ich reinkomme und hier Bob oder den Leuten, die mit mir gearbeitet haben, immer irgendwie erzählt habe, was ich auf Konferenzen gelernt habe, bla bla bla, was jetzt so der nächste heiße Scheiß ist. Ich kann schon verstehen, dass man da irre wird, weil da gar kein, wir machen jetzt so. Nee, lass uns doch einfach mal so machen und den Rest hören wir nur. Und auf das, worauf ich dann achte, das muss ich auch ständig wiederholen. Wir hatten mal so eine Sendung im Podcast, wo wir hier Seitenbacher Müsli besprochen hatten. Und da musste ich mich im letzten Jahr total daran erinnern, dass Sachen, die dir denn wichtig sind, die musst du ständig wiederholen, damit die Leute wissen, woran du bist und was dir wichtig ist. Und ich glaube, so eine pragmatischen Sachen runterzubrechen, das ist zumindest in meiner Denkwelt das auch, was mich in 26 nochmal sehr, sehr stark begleiten wird, um es für alle Seiten einfacher zu machen.
Gestern hatte ich wieder so einen Moment, der passt exakt zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Deswegen erzähle ich das jetzt einfach mal, passt gar nicht in den Jahresrückblick, macht aber nichts, so sind wir halt. Da ging es nämlich, ich darf zurzeit als Storyteller ein Buch überarbeiten. Das mache ich super gerne. Das ist ein sehr anstrengender Job, weil du musst irgendwie den Gesamtkontext des Buches erfassen und dann versuchen, die Basic Line der Geschichte irgendwie in jedes Kapitel rein und so. Ist unheimlich anstrengend. Aber ich habe den Auftrag bekommen von Frederik Feldmann, Grüße gehen raus, und habe mir das angeguckt. Und da geht's um Führungspersonen. Und weil du das gerade gesagt hast, und das passt eins zu eins zu dem, was du gesagt hast, hat er in seinem Buch unter anderem stehen, wenn du von jedem geliebt werden willst, du kannst nicht von jedem geliebt werden. Und wenn du von jedem geliebt werden willst, dann musst du Eisverkäufer werden. Fand ich ein sehr gutes Zitat. Ja, das stimmt. Wenn du ein Eisverkäufer bist, dann liebt dich einfach jeder. Aber wenn du Chef bist oder Führungsperson, dann wirst du es nicht hinkriegen, dass jeder immer dein Tempo mitgeht und so weiter und so fort. Also fand ich einen sehr guten Spruch. Und das Buch an sich, ich bin ab heute abgeschlossen, den Job. Und das Buch an sich hat mir wieder gezeigt, wie geil Fachwissen ist und Expertise. Und das ist auch wieder ein Bogen zu unserem Thema KI und Overviews und LLMs und weiß ich was alles. Nämlich zu sagen, am Ende zählt doch noch, und ich glaube auf lange Sicht, auch die Kompetenz von Menschen. Wenn du so in so ein Fachbuch dich reinlesen musst, also ich bin ja einer, der normalerweise so Bücher immer so häppchenweise liest, so ähnlich wie du, glaube ich. Also es ist schwierig für mich, ein komplettes Buch zu lesen. Wenn ich es aber als Job lesen muss, mache ich es natürlich. Und habe ich auch gemacht und habe es mehrfach gelesen. Und dann merkst du aber, wie geil Kompetenz ist, wenn du richtig tief reintauchst. Ja. Also das war schon eine richtig coole Geschichte. Aber ich fand es so schön, dass er geschrieben hat, es steht tatsächlich als Zitat in dem Buch. Das Buch heißt, glaube ich, Erfolgreich führen. Das wird es dann irgendwann im ersten Quartal nächstes Jahr geben. Steht tatsächlich drin, wenn dich jeder lieben soll im Unternehmen, dann wird Eisverkäufer. Das fand ich geil.
Sehr schön, ja.
Gut, ich hatte in Q1, nur um der Vollständigkeit da Genüge zu tragen, hatte ich noch den David Odenthal, die Deria Grase, den Robin Heinze und den Dr. Thorsten Bayer als Gäste bei Behind the Story. Also habe ich richtig Gas gegeben in Q1. Und vielleicht den Dr. Thorsten, also Grüße natürlich an alle euch raus, ihr Lieben, und danke für eure Zeit. Aber der Thorsten ist natürlich einer, der auch nochmal einen Aspekt mit in die Diskussion bringt, der bei mir häufiger aufschlägt übers Jahr und für 25 auch irgendwie signifikant ist, dass nämlich ein Bewusstsein entstanden ist dafür, dass wenn ich die KI abfrage, ich auch Ressourcen brauche. Ja, also natürlich kann ich zu Leuten hingehen, die da sitzen und ihre Tageszeitung lesen, kann sagen, tote Bäume in der Hand und so, ja, funktioniert und ist ja auch richtig. Also das Argument ist richtig. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass wenn ich jetzt einen Prompt absetze, dass dann nicht irgendwo irgendwas verbraucht wird. Wasser oder Energie oder whatever, ja. Und ich glaube, da steht der Thorsten wie kein anderer. dafür. Und deswegen, der Podcast war auch sehr kurzweilig. Zumal er ja, das wusste ich gar nicht, eigentlich Chemiker ist. Ist dann aber in diese Nachhaltigkeitsbranche gerutscht. Und ja, fand ich einen sehr schönen Aspekt. Und finde ich mit Blick auf das Jahr, über das wir reden, auch gut, dass mit dem Einhergehen der Etablierung von so Techniken in unserem Alltag, bei uns im Marketing besonders, aber überall schlägt das ja aktuell auf, dass da aber auch das Bewusstsein mit einkehrt, okay, das braucht auch Ressourcen. Ja. Also es ist nicht kostenlos, wenn ich was prompte.
Aber es hat natürlich, also das ist ja auch wieder so ein, auch eine Sache, die in 25 mir auch immer bewusster geworden ist. Es hat natürlich weniger Auswirkungen als in den Jahren davor, wo irgendwie so Klimaschutz und so ein totales Hype-Thema war, wo wir die Grünen noch in der Regierung hatten. Ja, jetzt, wenn es denn enger wird irgendwie und den Unternehmen es schlechter geht und so, dann sehen natürlich viele nur noch die Lösung, was total verständlich ist, und gucken weniger auf die Folgen, die daraus entstehen. Und weil ich ja Pragmatismus auch gesagt habe, wir werden es ja nicht aufhalten können. Und ich glaube, dass man davon ausgehen kann, dass zumindest auch die Unternehmen selbst, die diese Rechenzentren bauen, ja ein Interesse daran haben, effizienter zu werden und weniger Ressourcen zu verbrauchen, einfach weil sie Geld kosten. In Amerika jetzt wieder ein bisschen weniger, weil da einfach Drill Baby wieder angesagt ist. Aber so grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass es der Marktwirtschaft folgt. Und natürlich sollte man darauf gucken, aber ich habe das Gefühl, es ist alles zu seiner Zeit. Und man kann so Umweltschutz jetzt mitdenken, ja. Und da, wo man es beachten, also wo es geht, sollte man es auch mitdenken und beachten und auch umsetzen. Aber ich glaube, die Leute haben andere Probleme, als jetzt irgendwie zu gucken, ist jetzt alles irgendwie umweltschutzmäßig, alles so super konform. In erster Linie geht es erstmal darum, seinen Arsch zu retten. Und da ist Egoismus halt viel stärker als Klimaschutz. Und das muss man, glaube ich, auch realisieren. Andererseits ist aber immer toll, wenn Leute, also selbst in der Phase, die ich beschrieben habe, muss es Leute geben, die den warnenden Finger zeigen. Und so sehe ich den Thorsten auch, nicht so als Belehrer, sondern einfach so Informationen zu geben und einfach Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und ja, du merkst, zwischen diesen beiden Welten bewege ich mich aktuell und bin aber weit davon entfernt, das so zu hypen, wie ich es vielleicht mal zu Zeiten von Habeck irgendwie auch in meinem Kopf hatte, aber da hatten wir den Druck von außen halt noch nicht so in dem Maß.
Aber das, glaube ich, greift ganz gut in das über, was wir mal in unserer Purpose-Serie besprochen hatten, nämlich Wirksamkeit. Es gibt einfach eine Grenze von Wirksamkeit, wo du einfach intrinsisch weißt, ich als Person kann daran nichts ändern. Ja, also wir zwei, wir können tun, was wir wollen, wir können das Ozonloch nicht schließen, ja. Egal, wie wir uns anstrengen. So, ich kann aber natürlich meinen Bildschirm auf Schwarzmodus umstellen und der Thorsten ist so einer, der mir dann die Auswirkung vorrechnet. Und sagt, okay, das macht total Sinn, wenn du mit 20 Leuten deinen Bildschirm umstellst von Weiß auf Schwarzmodus oder Dunkelmode oder Darkmode, wie das Ding heißt. Ja, dann hast du im Jahr so und so viel. Oder wenn du deine Bilder komprimierst, die du jeden Tag an die Mails hängst, dann hast du so und so viel. Das finde ich total gut, dass er da in die Wirksamkeit geht. Und ich glaube, das eigentlich ist das, was du gerade gesagt hast, völlig irre. Weil im Prinzip schauen wir auf Umweltkatastrophen, auf Umweltentwicklung und diese Menschen, die da aus dieser Ökoszene, sag ich jetzt mal, oder aus der Naturszene kommen, die sagen natürlich zu Recht, Leute, wir zerstören unsere Lebensgrundlage. Das ist quasi so, als würden wir sagen, okay, wir haben Krebs, den lassen wir aber jetzt erstmal außen vor, weil da können wir jetzt eh nichts machen, wir kümmern uns mal um die Grippe. Ja? Also am Endeffekt ist es eigentlich irre, aber es liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, weil du als Mensch, als Individuum das gar nicht alles erfassen kannst und auch nicht in die Wirksamkeit kommen kannst. Also ist es besser, den Menschen Wege zu zeigen, wie kann ich denn in meinem Umfeld für das Thema was tun? Und das ist dann vielleicht ein mini, mini kleiner Schritt, aber viele mini kleine Schritte können dann eben auch was bezwecken.
Ja, aber am Ende, ich glaube, wir können einfach nicht mit abstrakter Gefahr umgehen als Menschen, ne? Also wenn jetzt irgendwie, ich habe letztes Mal eine Talkshow gesehen, da wurde wieder thematisiert, dass ja durch den Klimawandel jetzt irgendwelche Inselstaaten demnächst irgendwie untergehen werden. Ja, sind die bei mir um die Ecke? Ist es mein Inselstaat? Nee, ist nicht. Und deswegen ist es wie, als wenn du eine Geschichte erzählst. Also als ob ich ein Märchenbuch lese. Es ist halt viel zu weit weg. Was aber reell mich betrifft, ist, dass die Wirtschaft schwächelt und dass ich vielleicht, was wir vorhin besprochen haben, Leute entlassen muss oder über meine eigene Existenz nachdenken muss. Und dann kann man ja dreimal raten, was mir irgendwie näher ist. Und das ist wieder das wieder, ich werde nicht jedes einzelne Schicksal auf der Welt lösen können, kann ich nicht. Werden wir auch als Deutschland nicht können. Wir können empathisch bleiben und daran denken und vielleicht auch im Kleinen helfen, aber ich meine, so realistisch müssen wir doch sein. Wir haben es über die letzten 100 Jahre verkackt und haben diesen Wohlstand gehabt. Und vielleicht sollten wir einfach auch mal dann dazu stehen, nicht mit Reparaturzahlungen, sondern ja, ist halt so. Manche Sachen muss man auch akzeptieren. Dieses Leugnen und dieses Rumgeblubber ist doch Quatsch. Wir haben es verrissen, Punkt. Und dafür haben wir unseren Wohlstand hier und andere gehen dafür unter. Da kann man, also muss man nicht stolz drauf sein, aber ist so, wie es ist. Und daran ändern wir auch am Ende nichts. Und so, also passt vielleicht auch ganz gut zu dem Thema. Ich habe ja irgendwie im Januar mit Wegovy angefangen und da war die Reaktion, also diese Abnehmspritze, weil ich einfach viel zu viel auf den Rippen hatte. Und da war ja die Hauptreaktion der ersten Leute auch, ja, das ist ja so gefährlich und ist ja so, da kann ja sonst was passieren. Und da ist es auch wieder so, das, was ich mit mir rumgetragen habe, dieses Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diese Blutdrucksenker, die ich genommen habe, das ist ja eine reelle Gefahr. Punkt. Also die ist reell da und ich nehme sie nicht mehr wahr. Und sie ist schon ganz nah an mir dran. Und dann wird aber die Gefahr woanders gesucht, könnte man jetzt sagen, ist dieses Spiel eigentlich andersrum. Aber es zeigt einfach, wie wir mit Gefahren und Wahrnehmung umgehen. Und das ändert sich nicht. Wir sind halt Menschen. Wir sind nicht perfekt, sondern wir sind in vielen Bereichen einfach scheiße. Und so gepolt wie der Säbelzahntiger, der hinterm Busch vorkommt, der macht uns Angst. So sind wir gepolt und nicht, was wäre in 100 Jahren so. Und ich, deswegen sehe ich auch das mit dem Umweltschutz so, wir werden erst reagieren, wenn es uns hier Oberkante, Unterlippe steht. So sind wir Menschen und so ist es ja jetzt auch. Der Druck von außen wird stärker und wir fangen an zu reagieren. Der Umweltdruck, der ist nicht ausreichend genug, damit wir da reagieren und ein Verständnis dafür haben, glaube ich. Zumindest nicht ist meine Einschätzung.
Und die ganz bösen Buben dieser Welt, die machen das, nutzen das natürlich politisch dann aus, ähnlich wie der Seitenbacher lecker, lecker, lecker penetriert, bis wir irgendwann zum Seitenbacher greifen, was bei mir bis heute noch nicht passiert ist.
Aber nee, bei mir auch nicht, aber
ausreichend
ist es aber.
Eine ausreichende Menge Menschen macht das ja scheinbar, denn das Unternehmen gibt es ja immer noch. Und die ganz bösen Buben, die machen das, die nutzen genau diese Mechanik, um auch ja unsere Gesellschaft, unsere Demokratie zu schwächen. Also schickst du halt hier mal eine Drohne über den Flughafen und da mal. Und in dem Moment, wo mein Flieger nach Mallorca nicht geht, Moment, dann wird es aber richtig
krass. Genau, dann wird es aber richtig.
Wenn gestern 1500 Menschen gestorben sind in den Kriegen dieser Welt, so what? Ja, ist ja keine reale Bedrohung für mich. Aber wenn ich nicht nach Mallorca fliegen kann, Kollege, dann wird es aber was anderes. Ne? Und also ich glaube, das ist sehr gezielte politische Kriegsführung, dass wir da auch ein bisschen eingeschüchtert werden und dann die Menschen in die Wirksamkeit kommen und dass unsere Gesellschaft noch stärker spaltet, als sie in dem Thema eh schon gespalten ist.
Also ist halt diese Aufmerksamkeits, diese Ökonomie, ne? Und da weiß ich auch nicht, wie man da rauskommen soll. Also ich sehe es ja auch, wenn man von Gaza spricht und so und dann die Bilder zeigt und dann bestimmte Überflüge macht, wo halt wirklich nichts mehr da ist oder in Syrien. Aber es werden die Bereiche, wo man was aufbauen könnte, weil noch was da ist, die werden halt nicht gezeigt. Und das natürlich auch, um Interesse irgendwie zu fokussieren, was ich auch durchaus verstehen kann, weil man will ja immer was. Genauso, als wenn man jetzt Spenden sammelt oder Nachrichten bringt und immer sagt, es ist aber auch ein Kind gestorben. Ja, sind aber auch 5 Erwachsene gestorben. Und was ist jetzt wichtig? Ja, irgendwie das Kind erweckt halt mehr Mitleid, kriegt mehr Klicks irgendwie. Ja, wir sind ja Teil dieser Maschine, muss ich ehrlicherweise sagen. Deswegen kann ich mich da gar nicht so weit rauslehnen. Aber es ist schon... Also richtig ist die Entwicklung nicht, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wo soll das enden irgendwie. Ich weiß es nicht.
Gut, wenn wir mal in Quartal 2 schauen, da ist was richtig Sensationelles passiert, finde ich. Also etwas, mit dem, glaube ich, die allerwenigsten gerechnet haben. Das muss auch unbedingt in diesen Marketing-Podcast rein, weil ich weiß, du bist ja auch schon wieder heute am Fiebern, ja. Da ist nämlich Bayern München deutscher Meister geworden im Fußball, ja. Um mal was ganz Triviales mit in die Waagschale zu werfen. Und ich sag mal, für die, die es nicht wissen, Marco ist ja richtiger Hertha BSC-Fan, also alte Tante. Und Fußball bewegt nach wie vor die Massen. Ich finde, das ist übrigens eine sehr schöne Konstante. Also ich habe sogar das Gefühl, trotz steigender Preise, ist ja irre mittlerweile, wenn du ins Stadion gehst. Ich war ja vor 2 Wochen in Hamburg wieder bei meinem Verein. Das ist ja irre. Also wenn du da kaufst irgendwie 2 Brezeln und eine Wurst und 2 Bier und ein Wasser und eine Cola oder so und ins Stadion, dann bist du at all mit 300 Euro dabei. Also mit Tickets. Ne? Das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon krass, finde ich. Und trotzdem ist der Hype ungebrochen, weil ich glaube, die Menschen haben einfach, und das gehört auch wieder zum Marketing, auch so eine Sehnsucht nach der einfachen Unterhaltung, die völlig, wie soll ich sagen, schmerzfrei ist, zumindest für die, die oben sitzen, für die unten auf dem Platz eventuell nicht, aber wo du einfach genießt und auch mal eine anderthalb Stunde oder zwei aus deinem normalen Alltag raus bist. Für mich ein Trend in dem Jahr, dass Fußball ungebrochen und auch andere Trendsportarten oder Sportarten generell, dass die ungebrochen viel Zuschauerzuspruch haben, obwohl sie wahnsinnig teuer geworden sind.
Ich glaube aber, dass es auch, also ist jetzt meine Marketing-Sicht da drauf auch, also neben dem Fantum, ist, dass die Leute unglaublich gierig sind nach Gemeinschaft und Community und nach einem gemeinsamen Narrativ, nach einer Glückseligkeit irgendwie. Auch, ich meine, bei Hertha, wir sind ja nur wirklich gebeutelt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da lief ja die letzten Jahre irgendwie gar nichts. Und trotzdem hofft man ja immer, diese gemeinsame Hoffnung in der Community mit anderen Leuten zusammen. Und da sind ja unglaublich, na, sind nicht unglaublich große, aber schon sehr reichweitenstarke YouTube-Kanäle auch entstanden und Leute, die darüber berichten und die sich da relativ groß gemacht haben. Und das zeigt eigentlich die Möglichkeiten, wenn du selbst so ein, und der Julius van der Laar, der würde mich lieben dafür, wenn du so ein Narrativ findest und eine Erzählung findest, also du auch als Storyteller, für dich ist ja auch total super, und dahinter Leute vereinen kannst, so eine Community, dann ist das ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Aber ein authentisches Werkzeug, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich hatte ja mal im letzten Podcast irgendwie probiert, mal so auseinanderzunehmen zwischen Shiny World und Authentizität. Das sind ja schon zwei riesen Machtblöcke irgendwie. Und für welche Seite man sich da entscheidet, muss jeder selbst wissen. Aber Community ist auch in allen Bereichen, was wir mit EEAT ja vielleicht noch besprechen werden oder die Richtung, ein Riesenwerkzeug für die Zukunft irgendwie, weil da ja unglaublich viel Citations entstehen, unglaublich viel Bindung entsteht, Mentions entstehen irgendwie, aber auch direkte Verbindung. Und das ist ja das, was Google eigentlich sehen will, dass es so eine direkte Auseinandersetzung gibt. Und ja, da glaube ich total dran. Also da gucke ich auch genau hin, abseits von, wie hat Hertha gespielt, wie entwickeln sich da die Communities, welche Formate werden da aktuell gebaut. Und das ist schon extrem spannend.
Das sind im Übrigen auch, sieht man in dieser Szene sehr gut, wer sind die pfiffigen Schnellen? Jetzt könnte man sagen, die Sur-Leute. Man könnte aber auch einfach sagen, die pfiffigen und Schnellen. Beim HSV ist das ja ähnlich. Ich sag mal jetzt von der Struktur her gehören diese beiden Vereine, glaube ich, in eine Kategorie, nämlich sehr viele, sehr treue Fans. Also das ist eine sehr starke Community. Und da gab es natürlich, ich sag mal, TikTok-Shop gibt's, glaube ich, seit Februar oder so, ja, oder März, also ungefähr die Zeit, die wir gerade besprechen. Und eine Woche später gab es 5 Leute, die da die neuesten Trikots vorgeführt haben und verkauft haben. Und die haben da richtig, da werden richtige Umsätze gefahren. Die waren halt einfach schnell, während vielleicht Agenturen noch lange überlegen, was sie für eine Strategie machen, wie sie es planen, welche Prozesse sie umsetzen. Da haben die schon die ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht mit so einem Shop. Fand ich irgendwie auch witzig an der Stelle.
Ja, genau.
Gut, also ich hatte in Quartal 2 tatsächlich 4 Gäste. Ich war ja in der Zeit im Urlaub und für mich persönlich begann ja dann auch eine besondere medizinische Zeit, weil ich in Zypern im Urlaub gemerkt habe, dass irgendwas mit meinen Augen nicht stimmt. Das war im Mai. Ich hatte aber in Quartal 2 den Markus Kellermann, den Bane Katic, die Katharina Stapel und den Paul Lanzersdorfer zu Gast. Und natürlich auch da wieder Grüße an euch alle 4. Das waren 4 unfassbar gute Gespräche. Ich erinnere mich wirklich an jedes noch. Aber besonders war natürlich der Paul, weil er aus der Perspektive eines Menschen, der sehr krank war, so will ich es mal nennen, temporär sehr krank war und sich wieder zurück ins Leben gearbeitet hat, mal so ein bisschen reflektiert hat, was macht eine Krankheit mit dir, wenn du jede Bewegung hinterfragen musst und so. Und ich finde, sowas ist total wichtig, auch in diesen Zeiten, die extrem disruptiv sind. Also ich glaube, solche Zeiten wie 25 haben wir selten erlebt oder gar nicht bis dato, auch nicht in der Geschwindigkeit. Und dann ist es trotzdem immer wieder mal wichtig zu überlegen, muss ich den Schritt machen? Macht der jetzt Sinn? Und Paul hat das halt aus seiner Perspektive da im Juni wirklich sehr eindrücklich geschildert, indem er halt gesagt hat, wenn du Long-Covid hast, und er hatte ja Long-Covid oder hat immer noch Long-Covid, dann musst du halt tatsächlich überlegen, gehe ich die Treppe hoch oder nicht, weil es extrem viel von deinem Akku nimmt über den Tag. Also kannst einfach nur zweimal oder dreimal am Tag die Treppe hochgehen, was für andere Menschen halt normal ist. Ja, da denkst du nicht drüber nach. Und ich finde, solche Podcasts liebe ich auch, wo wir einfach nochmal zu den Basics zurückgehen und überlegen, was ist eigentlich das Leben an sich wert und wo muss ich den Fokus drauf setzen. Fand ich sehr spannend.
Ich fand es auch sehr, weil ich nun Paul auch persönlich ganz gut kenne und wir uns da auch ausgetauscht haben, weil ich ja auch ein ähnliches Schicksal hatte. Aber so, was mir da drunter auch bewusst geworden ist, ist ja, wie schnell es gehen kann, ne? Dass es dich dahin rafft und du dann einfach auch deine Arbeitsfähigkeit verlierst. Und einfach unter dem Gesichtspunkt von, will ich jetzt ein Solopreneur sein, ein Einzelfreelancer, will ich eine Boutique-Agentur sein, will ich eine größere Agentur sein? Da ist ja auch eine Form von Sicherheit dahinter. Und ich habe in dem Zusammenhang auch, ich glaube, letzte Woche nochmal eine Statistik gesehen, dass von den ganzen Insolvenzen, die zurzeit stattfinden, die ja schon eine hohe Schlagzahl kriegen, also in der Relation der letzten 20 Jahre immer noch nicht ganz so hoch, aber schon mit sehr, sehr steigender Tendenz, dass 90% der Unternehmen, die da in die Insolvenz gehen, unter 10 Mitarbeiter sind. Und das fand ich nochmal sehr spannend, um so seine eigene Linie dafür zu ziehen, wie viele Mitarbeiter denn jetzt auch vielleicht nicht nur vom Purpose her gesund sind, sondern auch gesund sind, um deine Arbeitsfähigkeit zu erhalten, die deinen Ausfall auch kompensieren kann. Also dieses unter 10 würde ja in der Interpretation auch bedeuten, dass da eben sehr viele Freelancer vielleicht auch mit drin waren. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die sehr schnell kommen wird, dass die Freelancer grundsätzlich ja in den letzten Jahren geboomt haben, also so Freelancing grundsätzlich. Das aber, ich glaube, sind die ersten, die jetzt auch wieder realisieren werden, ey, es klappt nicht mehr so gut. Und die dann irgendwie gucken müssen, dass sie sich wieder nach einer Festanstellung oder so umgucken. Und die fließen ja auch alle in die Statistik mit rein. Also da waren zumindest ein paar Gedanken da, wo ich gedacht habe, okay, betrifft es denn jetzt überhaupt große Agenturen oder auch mittelgroße Agenturen oder sind es nicht wirklich ein ganzer Arsch voll, wirklich ganz kleine oder Freelancer, die nicht mehr tragende Geschäftsmodelle haben? Und ich meine, wie viele Sur-Leute haben wir gesehen, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben in diesem als Solopreneure in dem Bereich? Ich glaube schon, dass da viele einfach jetzt dann sagen, nee, ich baue wieder ab und lass mich irgendwo anstellen. Hm.
Ja, bei mir war es über den Sommer ja so, weil du gerade gesprochen hast von deinem Fatigue-Syndrom und wir haben über Paul gesprochen, dass ich ja dieses Thema mit den Augen hatte, werde ich jetzt gar nicht ausführen. Zonulopathie für die Leute, die es googeln wollen, und das ist eine sehr seltene Geschichte. Aber was ich sagen wollte ist, bei mir war es eben so, dass von Mai bis Anfang August ich quasi fast erblindet bin. Also ich hatte im August dann tatsächlich, konnte überhaupt kein Licht mehr ertragen, also auch innen drin. Ich saß quasi 18, 20 Stunden im Dunkeln oder, keine Ahnung, Schlafzeit abziehen, aber ich saß komplett im Dunkeln und konnte nicht mehr Auto fahren, konnte nicht mehr in die Agentur. Und was ich da sagen wollte, weil du eben sagtest, wie schnell, das habe ich dann eben am eigenen Leib erfahren. Und was für mich, der Mensch hat ja dann die Eigenschaft, so Dinge auch schnell wieder zu vergessen, zu verdrängen, also ich habe dann wieder toi toi toi, long story short, ja, ein Happy End und sehe gut und im Moment läuft das auch alles gut. Ich habe so ein halbes Jahr sozusagen Zeit oder braucht das, bis die Ärzte endgültig das Go geben und sagen, alles wieder fit, und dann bleibt das auch so. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Was ich aber sagen will, ist, man vergisst ja dann diese Phase wieder. Man sitzt da im August, weiß nicht, wird man operiert, funktioniert das? Es geht einem richtig schlecht, man kann kaum noch arbeiten. Ich hatte alle Bildschirme und alle Schriften auf extrem groß gestellt. Und was ich damit sagen will, was bei mir geblieben ist aus diesem Thema, war einfach das Thema Barrierefreiheit. Ich musste halt alles auf schwarz umstellen. Ich konnte überhaupt kein Licht ertragen, auch nicht am Bildschirm. Und habe dann wirklich gemerkt, wie scheiße die allermeisten Websites sind, selbst öffentliche teilweise, wo du eben ein Eingabefeld schwarz hast mit schwarzer Schrift oder so, solche Späßchen, ja, also wo einfachste Barrierefreiheitsaspekte nicht umgesetzt sind. Und das habe ich für uns mitgenommen in der Agentur. Wir haben jetzt auch die MitarbeiterInnen auch umfassend geschult, auch mit richtig viel Budget, wie man PDFs und Webseiten und alles tatsächlich richtig barrierefrei macht. Und werden da auch im nächsten Jahr in die Vermarktung gehen und werden da versuchen, Produkte zu verkaufen. Aber es geht im Prinzip darum, dass ich es wirklich am eigenen Leib erfahren habe. Das war für mich der prägendste Moment in dem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, von ein, zwei anderen noch, die noch kommen. Aber für mich persönlich, sozusagen innerhalb von 8 Wochen, fast das komplette Augenlicht zu verlieren, das war richtig schlimm. Und ich habe gemerkt, Und ich hatte diese eine Situation, ich bin ja Storyteller, deswegen erzähle ich die. Ich lag nach der ersten OP, musst du dir vorstellen, da liegst du in so einem Raum, wirst an den Füßen festgemacht, an der Liege und wirst mit dem Kopf nach unten gehängt. Das hat irgendein Druckproblemsthema mit dem Auge, ich weiß es nicht genau. Und du hast so eine Maske auf. Du siehst also die Menschen um dich rum nicht, aber das sind welche. Das sind 3, 4, 5. Ich war ja in der Uniklinik Frankfurt, einer von den größten Augenkliniken in Deutschland. Da lagen welche. Und dann kommst du aber auch nach einer halben Stunde so ins Gespräch. Und dann kriege ich mit, dass neben mir ein Soldat liegt aus der Ukraine. Und er sagt, er ist, glaube ich, 28 war der. Und er sagt, ich habe durch eine Blendgranate beide Augen fast komplett verloren. Und dann sagt er so nebenbei, ich habe den ja nie wieder gesehen. Ich wusste auch nicht, wie er aussieht. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber er sagt so nebenbei, weißt du, ich hätte lieber beide Beine gegeben als meine Augen. Und das war für mich sehr prägend, weil's, also ich, um Gottes Willen, ja, man darf sowas ja nicht vergleichen. Das soll bitte nicht falsch klingen. Aber ich habe das gemerkt, schlecht zu sehen oder nicht zu sehen, ist halt eine unfassbare Behinderung. Deswegen war ich im Nachhinein auch noch wirklich so stolz auf deinen Mut damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die Keynote bei der Campix vorletztes Jahr, genau, oder letztes Jahr war das, glaube ich, von einer Dame oder von einem Mädel machen zu lassen, die halt blind war und noch weitere Einschränkungen hat oder fast blind war. Also was ich sagen will, long story short, Barrierefreiheit ist ein Riesenthema und das ist was bei mir aus diesem Thema hängen geblieben ist. Und ich glaube, immer dann, wenn es akut wird, so wie bei Paul oder bei dir oder bei mir, dann nimmt man auch Dinge mit. Solange es irgendwie eine virtuelle Bedrohung ist, Covid oder irgendwas, dann ist es irgendwie schwieriger. Aber in dem Moment, wo du selbst betroffen bist, was nicht schön ist, was insgesamt nicht schön war, ist es aber trotzdem für mich so, dass ich am Ende dankbar bin, weil ich eine andere Perspektive auf Barrierefreiheit habe.
Aber ist es nicht genau das, also jetzt, wo du es erzählst, genau dieser Spagat ist es doch eigentlich. Also wir sind gesetzlich ja angehalten, irgendwie uns um Barrierefreiheit zu kümmern. Du bist jetzt getriggert, über Barrierefreiheit irgendwie was zu machen. Du hast gesagt, dass du so viel investiert hast in dein Personal, dass die darauf achten. Aber wie groß ist denn jetzt der Einflussfaktor, muss ich ehrlicherweise sagen? Wie viele Leute, also um es einfach mal runterzubrechen, natürlich ist wieder Einzelschicksal versus Pauschalisierung. Du hättest in der Zeit mit dem Geld, was du gemacht hast oder mit dem Fokus deiner Mitarbeiter jetzt auch in Zukunftsprojekte investieren können. Und ich nehme jetzt mal an, oder ist meine eigene Prognose, dass so sinnvoll, wie es vielleicht wäre, Barrierefreiheit nicht die größte Zielgruppe ist. Das heißt, eigentlich ist doch jetzt das wieder eine Optimierung erfolgt auf Basis von, ah ja, wir wollen es gerecht machen, hin zu Kraftverschwendung in einer Agentur, die eigentlich ganz andere Probleme hat, oder?
Naja, Kraftverschwendung würde ich es tatsächlich nicht.
Nee, ist ja nicht, also, für dich ist ja auch richtig, aber sollen wir so zeigen.
Es ist eine bewusste Konzentration auf ein Thema und das ist ein Nischenthema, genau. Aber eigentlich ja keins. Es müsste ja eigentlich ein Breitenthema sein.
Ja.
Aber es ist ein Nischenthema, aber, und jetzt kommt dazu aber auch der unternehmerische Move. Also sozusagen würde ich dir da kontern bei dir, weil wir bei der Analyse, ob wir das so breit ausrollen in der Agentur und auch, also A ist der Purpose, dass ich sage, ich möchte das nicht, dass Menschen auf solche Webseiten kommen und die nicht bedienen können, weil sie sehbehindert sind. So, das war einfach aus meiner Erfahrung raus. Aber wenn ich dann gucke und analysiere, wer ist denn da mein Markt? Und ich kann ja sowieso nicht den ganzen Markt in meiner Agenturgröße, in unserer Agenturgröße bedienen. Gucke, wer ist denn mein Markt? Wen habe ich um mich rum? Wer ist erreichbar für mich? Und wie zahlkräftig und wie bereit sind die, das zu machen? Dann sind die Kunden, die dafür für uns interessant sind, und das sind zum Großteil öffentliche Verwaltungen oder Institutionen, die sind sehr interessant für uns. Also ich habe das auch gemacht. Ich will nicht das sozusagen jetzt hier so einen altruistischen Ansatz da fahren und sagen, ich mache das, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern natürlich auch, weil ich glaube, da lässt sich auch Geld mit verdienen. Deswegen haben wir auch investiert, weil die Zielgruppe öffentliche Verwaltungen, Einrichtungen, Verbände und so weiter, die müssen das machen. Und die wissen das auch, und da kommst du relativ schnell, also wir haben jetzt schon 1, 2 Projekte, kommst du relativ schnell in die Tür, und da gibt es dann klare Budgetabsprachen. Also alles das, was so in der freien Wirtschaft ein bisschen nervt, ja, das hast du da eigentlich nicht. Deswegen ist es auch ein guter Business Case für uns.
Ja, also jetzt, wo du es sagst, passt es auch. Selbst wo, als ich es jetzt gesagt habe, selbst wenn du es runtergebrochen hättest und gesagt hättest, okay, die Leute, die unsere Kunden sind, sind eher Boomer-Jahrgänge in den Entscheidungskriterien, und da müssen wir jetzt noch nicht mal von Behinderung reden oder ich werde blind, sondern ich habe selbst, glaube ich, 3 Dioptrien irgendwie. Das heißt, ich bin ja in bestimmten Bereichen auch darauf angewiesen, dass die Schriftarten zumindest in Mobile relativ groß sind. Also vielleicht dann einfach, also klar, wenn man den Fokus hat wie du, passt alles, super. Aber auch selbst, wenn man die Zielgruppe irgendwie in dem Boomer-Bereich sieht, einfach mal daran zu denken, auch, ist ja auch ein Teil von Barrierefreiheit, eine erkennbare Schriftgröße anzubieten, ist schon ein Denkmodell. Und ich aus meiner eigenen Erfahrung kann auch sagen, dass größere Schriftarten auch irgendwie gefühlt zumindest ein Ranking-Kriterium sein können. Deswegen passt es schon. Also wenn ich das alles verhackstücke jetzt unter Barrierefreiheit, dann passt es grundsätzlich. Aber ich wollte nur nochmal sensibilisieren dafür, dass man schnell aus Nächstenliebe in eine falsche Richtung rennen kann und man dann die falsche Zielgruppe hat vielleicht oder man auch nicht allen gerecht werden kann. Das ist eigentlich so die Hauptaussage. Wenn man es schafft, irgendwie alles gut. Aber wenn ich einfach, wenn mein Tag 24 Stunden hat und ich muss meine Ressourcen aufteilen, dann nehme ich mir zwangsläufig hoffentlich die Sachen, die irgendwie mehr Impact haben als jetzt irgendwie das Humanistische. Also, naja, hört sich jetzt blöd an. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Wie die Stadtbilddiskussion. Ich glaube, kann man falsch verstehen, aber ich meine es schon so.
Oder du nimmst dir einen Foodtruck und wirst Eisverkäufer.
Ja, egal wie.
Ich meine, nicht alle.
Das ist aber bei vielen Sachen so. Ich habe dieses Purpose-Thema, was wir beackert haben, das ist ja schon ein Teil in meinem Kopf irgendwie sehr stark. Aber schon auch das Bewusstsein, wie viel kann ich denn davon in der jetzigen Situation wirklich noch umsetzen? Und ja, manche Sachen gehen nicht. Man muss halt gucken irgendwie. Gerade Aufmerksamkeitsökonomie kann man ja auch bespielen, indem man Müll sammeln geht oder so, hatte ich ja mal gesagt. Ich glaube, das hat immer noch einen Impact. Oder jetzt habe ich gerade gehört, dass die Berliner Tafel auch Freiwillige noch sucht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich da noch irgendwie zwischen den Feiertagen zumindest mal gucke, ob ich mich da anbieten könnte. Also so eine Sachen kann man ja schon machen irgendwie, die dann aber nicht so einen Business-Impact haben. Aber können ja Impact haben, weil du damit ja auch Werte transportieren kannst. Du musst sie nur dann nach außen spielen und darfst dir nicht zu fein sein, dann zu sagen, sowas muss man nicht zeigen, sowas ist Teil meiner DNA.
Ich finde, irgendwie doch. Exemplarisch gut macht das der Martin mit Online Professional in Münster, ja, die ja da wirklich sehr, sehr engagiert sind, auch die Mitarbeiter, der zieht es aber auch durch, der stellt auch Mitarbeiter frei, damit sie freitags mit der Suppenküche durch die Gegend fahren können und er schickt das jedes Jahr auch als seine Weihnachtskarte und ich finde das gut. Ja, tu Gutes und rede drüber, das ist genau der Punkt. Ne? Also du musst da nicht hinterm Berg halten, sondern darfst da gerne auch mit rausgehen.
Deswegen
also,
ist vielleicht auch das, was ich auch in den ersten Folgen von Wayne hatte, Geschäftsmodell ist total wichtig irgendwie und das ist egal jetzt, wie tragfähig das ist, aber in der Zukunft so viel zu erwirtschaften, dass du dir so eine Sachen auch leisten kannst, damit du die auch nach außen spielen kannst. Also auch leisten kannst, dir mal einen Tag die Mitarbeiter abzugeben, wo ja auch eine Zahl hintersteht. Da musst du ja auf der anderen Seite verdienen oder musst so ausgesorgt haben, dass dir dein eigenes Kapital nicht mehr so wichtig ist. So eine Sachen spielen schon extrem mit in zukünftige Entscheidungen ein.
Ja, wenn ich das Jahr rekapituliere für mich persönlich, dann komme ich jetzt in das Quartal, nämlich 3, wo ich sagen muss, da hast du mir einen richtig harten Rant gegeben, da war ich auch sauer. Also ich kenne dich ja schon lange.
Du warst und öfter schon sauer.
Ich weiß ja, wie du bist. Ich bin sehr selten auf dich sauer. Ja, ich bin in der Regel mehr dankbar für die Impulse. Aber da war ich richtig sauer und natürlich auch der Situation geschuldet. Ich will dir mal sagen, warum. Und wenn ich jetzt das Jahr reflektiere, dann hattest du zu 100% recht. Du hast nur natürlich wieder auf deine Art gesagt, die, sagen wir mal, relativ rough war. Aber im Endeffekt hattest du recht. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe ja die Statistik meiner Podcasts mir angeschaut und habe gesehen, Quartal 3, also das Quartal, noch mal ganz kurz, im Mai wurde ich krank, im Juni wurde es schlimmer, im Juli war es schon so, dass es klar war, ich muss schnell operiert werden. Und Juli, August, September waren eigentlich die härtesten Monate für mich seit langem, ja, also seit meinem Unfall, also gesundheitlich jetzt. So, und was habe ich in dem Quartal gemacht? Ich habe die meisten Podcasts produziert. Und du hast damals mich gerantet und hast gesagt, ja, mach du mal weiter. Weil ich habe dann gesagt, ich sehe zwar fast nichts mehr, aber ich nehme noch den und den und den Podcast auf. Weil dafür brauche ich ja keine Augen oder kaum. Muss halt einen Aufnahmeknopf finden und so, aber dann geht's. Und dann hast du mir einen relativ harten Rant gegeben und gesagt, ja, mach du noch weiter so. Bist bescheuert oder was, dann lass doch welche ausfallen und so weiter. So in der Art.
Ja,
und im also Nachhinein
hört sich nach mir an.
Ja, und im Nachhinein denke ich mir, wie bescheuert war ich eigentlich? Also ich möchte keinen der Podcasts missen, aber die Energie in der Phase, wo es mir wirklich schlecht ging, also wirklich auch körperlich, auch mein Körper hat sozusagen die Ressourcen gebraucht. Und ich bin trotzdem voll in die Produktion gegangen und habe mir irgendwie so vorgemacht, dass wenn ich weiter produktiv bin, ich ein besseres Gefühl habe oder keine Ahnung, ich weiß selber nicht so genau, was die Motivation war. Aber im Nachhinein, ich habe in Quartal 3 7 Podcasts gemacht bei Behind the Story und habe noch ein Jung und Young mit dir aufgenommen. Und also da muss ich schon sagen, das war eigentlich crazy. Da hätte ich tatsächlich mich eher zurücknehmen sollen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch die nötige Ablenkung. Wenn du dann 24/7 in deinem Gesundheitsthema bist, dann ist das, glaube ich, auch nicht so gut. Anyway, ich hatte da die Grit Arndt Lauterbach zu Gast, ein wahnsinnig schönes Gespräch und allerliebste Grüße an sie aus bestimmten Gründen. Dann hatte ich einen Gast, der ist einfach immer eine Bank, finde ich. Also er ist einfach genial, ähnlich wie du, unique ohne Ende. Das ist der Professor Mario Fischer. Ja? Website-Boosting, Grüße auch gehen natürlich raus. Dann hatte ich den Gordon Schönwälder und das fand ich super stark, weil der Gordon ist ja echt ein guter Podcaster und ich finde, so mit, vielleicht mit der Markus Tirok, die ja beide in dem Business auch sind, zusammen die Menschen, die angenehmste Stimme haben für mich, wenn ich die empfange über Podcast. Und dann erzählt er so in seinem Podcast, dass er früher Stotterer war und hat dann diese Herleitung gemacht. Und da fand ich wahnsinnig viel drin über Veränderung, über Annahme, über Akzeptanz. Also auch da allerliebste Grüße an den Gordon. Dann kam die Adriane Kovacevic. Und das war natürlich auch spannend, weil die war ja mehrfache Judo-Europameisterin und hat Kontaktsport gemacht und so weiter und hat dann gewechselt ins Marketing. Und da konnten wir schön so über die Parallelen reden, fand ich auch super. Dann kam der Bernhard Karlhammer. Ja, und das, da ist auch der Spruch her, den ich für dieses Quartal rausgezogen habe, weil er natürlich einen aktuellen sehr traurigen Bezug hat. Der Bernhard hat damals gesagt, life is lived in the arena. Du musst leben, nur wenn du rausgehst und kämpfst, lebst du auch. Ja. Und Kampf ist natürlich der Punkt, der auch mich dann ja dazu bewegt, dann auch über seinen Kollegen zu reden, nämlich den Uwe von Grafenstein, der ja vor wenigen Wochen verstorben ist und der ja auch bei dir bei der Campix auf der Bühne war und den ich, ja, muss ich schon sagen, also geliebt habe wie kaum jemanden aus unserer Bubble, weil dir einfach, es gibt ja so Menschen, denen begegnest du und du weißt nach 7 Sekunden, das ist einfach, das bleibt für immer. Also du hast grenzenloses Vertrauen, du fühlst dich, als würdest du den schon immer kennen. Du hast absolut das gleiche Mindset. Und das, der Bernhard, das, der Uwe war tatsächlich so einer, der Menschen halt angezündet hat. Also der war im Raum, das war ja auch bei euch auf der Campix so, da ging ja die Technik erstmal nicht. Und das heißt, der Uwe musste improvisieren. Und das hat er auf seine unnachahmliche Art und Weise gemacht. Und ja, es ist schon irgendwie scheiße. Also er hat natürlich eine schwere Krankheit gehabt und ist jetzt verstorben vor kurzem. Und ich dachte mir so, ja, Bernie, also Bernhard, für ihn ist das Leben jetzt die Arena und er muss jetzt alles das alleine machen, was er mit dem Uwe zusammen gemacht hat. Und das ist unfassbar hart. Aber der Podcast war sehr schön und war sehr gut. Und wir wussten beide zu dem Zeitpunkt, dass Uwe schon sehr krank ist und Bernhard hat gegen Ende unter dem Kontext, natürlich konnten die Leute das nicht wissen, aber hat dann gesagt, okay, ich plane jetzt mit meiner Familie einen Surferurlaub in Asien und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, ich habe bis heute, ich fliege heute Nacht, ich habe bis heute Mittag noch gehadert, soll ich fahren oder nicht, weil Menschen in meinem Umfeld, denen geht es gerade richtig schlecht, ja, und ich fahre auf einen Surfurlaub und genieße mein Leben. Und wir haben aber dann gemeinsam auch drüber gesprochen und er hat dann auch von sich aus auch gesagt, ich bin aber auch der Meinung, jeder Mensch hat immer das Recht, auch glücklich zu sein. Ich finde ich auch einen sehr wichtigen Satz, auch in den Zeiten jetzt, auch als Unternehmer, Boutique-Agentur hin oder her, Krankheit hin oder her, man muss schon sehr auf sich selbst achten, weil das die Basis für alles ist. Das hat der Bernhard gemacht und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Dann hatte ich noch den Markus.
Auch wenn ich ihn nicht kenne, aber wenn Uwe gefragt hättest, wäre er auch der Meinung gewesen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Hundertprozentig. Und wenn du bei LinkedIn mal guckst und schaust, was für Nachrufe auf ihn kommen jetzt, also da muss ich sagen, da jagt mir einer nach dem anderen Gänsehaut über den ganzen Körper, weil die Menschen auch immer das Gleiche sagen eigentlich. Also ich habe selten so viel gleichartige Meinung über einen Mensch gehört, aber da waren auch welche dabei. Ich meine, die Leute haben ja alle von ihm Storytelling gelernt. Entsprechend sind die auch gut. Und da waren welche dabei, die haben sozusagen ihr letztes Gespräch, was sie mit Uwe gern geführt hätten, antizipiert. Sie haben ihm geschrieben und haben auch seine Antwort geschrieben. Und das war so, also es ist so hart, wirklich, weil er genau so war, wie die Leute da schreiben. Der Uwe hätte in jedem Fall gesagt, mach das weiter, mach dies, mach jenes. Und immer optimistisch, immer positiv. Und ja, das ist schon hart. Und wie du schon sagst, wenn du ihn auch nicht kennengelernt hast, schade, dass ihr euch da nicht begegnet seid auf der Campix. Er war einfach ein toller Typ. Und dass ein junger Mensch mit 44 dann da jetzt stirbt, das ist irgendwie scheiße. Und da komme ich im Moment auch noch nicht drauf klar. Aber Bernhard war bei mir Gast, Markus Tierrock, eine unfassbar gute Folge. Und wir haben auch eine sehr schöne Folge zu Halloween zusammen gemacht. Und Christian Holzknecht, den wir ja auch schon mal im Podcast hatten, war auch noch bei mir. Ansonsten war für mich Quartal 3 so der Blick auf die Welt, den müsstest du jetzt eigentlich machen, weil ehrlich gesagt, ich hatte ja keinen Blick und ich war auch sehr mit mir selbst beschäftigt.
Also ich habe mir auch nur notiert irgendwie, dass im Oktober der AI-Mode eingeführt wurde in Deutschland, was ja nochmal die zweite Eskalationsstufe war eigentlich für uns SEOs, die aber im Nachhinein, also der AI-Mode, wenn ich es vergleiche mit den AI-Overviews, war eigentlich so homöopathisch, würde ich jetzt mal sagen, weil das kannten wir eigentlich aus dem Bing-Universum schon, dass das irgendwie so als zusätzliches Vertical angeboten wird, genauso ist es jetzt auch gekommen. Also da sehe ich jetzt überhaupt nicht so den Impact drin. Aber natürlich wusste man nicht so genau. Viele waren ja auch überrascht über die Wirkung der AI-Overviews. Und ja, da war ich eigentlich, bin ich jetzt noch total entspannt. Wir kommen ja nachher vielleicht nochmal kurz auf den Ausblick. Aber das war das Einzige, was ich so in Q3 hatte, was noch so neben vielen anderen Sachen meine Aufmerksamkeit fokussiert hat.
Was ich schön fand, ist, dass wir wieder mal zusammen auf einer Konferenz waren dann. Das war ja dann Q4 genau. Schon im Oktober, aber können wir ja gleitend ineinander überfließen lassen. Denn es ist ja ehrlicherweise auch so, wenn man, das finde ich übrigens eine bemerkenswerte Konstante. Es ist nach wie vor noch so im Sommer, so Juli, August, also die Zeit, in der ich auch krank war, aber Juli, August, September sind immer so die Monate, wo bei uns im Marketing der Agentur relativ wenig läuft. Die Leute halt alle im Urlaub sind, im Sommerurlaub, je nach Bundesland verschieden. Da zieht sich das über den ganzen Sommer hin. Da passiert eigentlich wenig. Und als dann meine OPs rum waren im September, mein erster Leuchtstern, mein erster Nordstern war ja tatsächlich der OMT in Mainz, habe ich dann auch moderiert. Da war ich tatsächlich 3 Tage vorher gesund geschrieben worden. Also ich durfte wieder raus. Mhm. Es bestand keine Infektionsgefahr mehr. Und dann bin ich dann auch rausgegangen und habe das gemacht. Das fand ich auch gut. War sehr anstrengend für mich. Ich war auf keiner Abendveranstaltung, keiner Party, nirgendwo. Aber ich habe das trotzdem durchgezogen und ich war auch sehr glücklich damit. Aber dann kam ja auch diese AI-Konferenz in Schweinfurt. Und da sind wir ja zusammen hingefahren. Und das fand ich sehr schön, dass du auch gesagt hast, ich gehe jetzt mal wieder raus und teste das mal aus.
Ja, genau. War so der Beginn. Einfach mal gucken wieder, was mit Fatigue so möglich ist. Man spürt ja irgendwie, man hört in seinen Körper rein und guckt, was so geht. Und man probiert ja auch an die Grenzen ranzugehen, um diese neuen Grenzen dann auch irgendwie zu finden für sich selbst. So ist es ja bei Paul auch gewesen. Und es war zwar sehr anstrengend, da mit dem Auto hinzufahren, muss ich sagen, aber es hat sich total gelohnt, weil so der Anfang war eben auch für das, was dann am Jahresende noch passiert ist, nämlich SEOCOM und OMX. Und das ist schon ein Teil, der mir massiv gefehlt hat. Gerade in der Phase, wo ich so nach Orientierung suche und Antworten für mich suche, ist der Austausch mit vielen Menschen, die ich natürlich auch über die vielen Jahre persönlich kenne, die nochmal zu treffen, unglaublich wichtig. Also ich glaube, mir war eigentlich in diesem Jahr wurde mir mal bewusst, was ich da überhaupt aufgebaut habe in den letzten 20 Jahren. Nicht auf Basis von wirtschaftlichen Erfolg jetzt vielleicht, aber so an Orientierungsmöglichkeiten, dass ich so einen Stefan Fischerländer einfach anrufen kann und mit dem einfach eine Stunde schnacken kann auf einer privaten Ebene, mich mit anderen Agenturchefs austauschen kann. Das ist ja alles Arbeit von vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Und das macht sich jetzt bezahlt. Nicht, weil ich jetzt eine Blaupause kriege, das nicht falsch verstehen, sondern weil ich einfach, ich sehe es immer wie so eine Wand, die erstmal diese Wand der Entscheidungen, wo keine Tür drin ist. Und umso mehr Leute ich so mit ihren Meinungen höre, umso mehr Türen entstehen da. Und hinter jeder Tür kann ich die Tür aufmachen, mal reingucken, gefällt es mir oder nicht. Ob ich denn durchgehe, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber diese Türen zu erkennen, obwohl sie da sind, ich sie aber sonst nicht sehe, das ist so eine bildliche Assoziation von dem, was Networking ausmacht und wie mächtig das ist. Und deswegen bin ich auch wieder unglaublich bullish auf Veranstaltungen und Campings, also auf meine eigenen Veranstaltungen, aber auch irgendwo hinzugehen, weil ich unglaublich davon partizipiere aktuell. Ich weiß nicht, ob da Leute was von haben, die jetzt das erste Mal bei irgendeiner Konferenz sind und die jetzt anfangen müssen erstmal, aber ich kann nur sagen, ey Leute, es lohnt sich, egal wie lange ihr braucht. Kontakte sind unglaublich wichtig, aber erst wichtig, wenn dir in der Regel das Wasser ein bisschen bis zum Hals steht oder du nach Entscheidungen ringst. Aber vielleicht auch, wenn es nach oben geht, kannst du auch die richtigen Partner vielleicht finden. Aber in schwierigen Zeiten ist es wirklich, wirklich wichtig, um einen realistischen Blick für die Welt zu haben und nicht diesem shiny Objekt hinterher zu laufen.
Also zwei Sachen habe ich da als Impulse notiert. Das erste, was mir so quer über die Konferenzen dieses Jahr extrem aufgefallen ist, finde ich, war auch bei euch auf der Campix so, war aber überall so. Wenn die Frage kam, wer ist zum ersten Mal da, dann gingen in der Regel so 50% plus die Hände hoch. Und das finde ich mega schön. Aber ich finde es mega spannend. Natürlich merkst du, dass Teile unserer alten Bubble wegbrechen, Menschen nicht mehr da sind, die häufig da waren aus verschiedenen Gründen. Aber du merkst halt, dass wirklich viele nachkommen. Das finde ich total gut. Und wenn ich jetzt so, ich habe ja einen relativ guten Einblick in den Speakermarkt, weil ich auch oft moderiere und Menschen anmoderiere, Menschen zum ersten Mal sehe. Auch jetzt in Salzburg habe ich einige zum ersten Mal gesehen und ich muss sagen, die sind so unfassbar gut gewesen. Also wirklich als Speaker, die haben natürlich heute schon Coachings, die haben schon auch ein hohes fachliches Niveau. Also ich habe wirklich viele Leute gesehen, wo ich gedacht habe, zum ersten Mal gesehen, wo ich dann dachte, boah, mega Vortrag. Also wirklich schöne Folien, gut visualisiert, scheinbar nicht nervös. Das können sie gut überspielen oder vertuschen oder sind es einfach nicht, keine Ahnung. Ja, aber wirklich richtig, richtig gute Leute, die nachkommen. Und da bin ich sehr optimistisch für unsere Branche. Und das gehört natürlich, das Lob gehört auch dir und den anderen Veranstaltern, die ja einfach die Bühne dafür bieten. Weil ohne Events würde es diese Szene so in der Form gar nicht geben. Das ist der eine Aspekt, den ich habe. Und da bin ich sehr positiv gestimmt für die Zukunft auch, dass einfach, ja, die deutsche Online-Marketing-Szene, will ich mal im weitesten Sinne sagen, die ist schon gut aufgestellt. Da sind schon viele gute Leute drin. Da ist Potenzial da, auf jeden Fall. Und der zweite Aspekt, den ich habe, das wollte ich vorhin schon mal fragen und habe ich es vergessen. Jetzt ist es mir zum Glück wieder eingefallen. Ja? Du hast vorhin gesagt, es war anstrengend, mit dem Auto nach Schweinfurt zu fahren. Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Chinesen? Ich sage das mal so salopp, weil wer dir folgt, weiß ja, dass du den Tesla abgegeben hast und jetzt mit einem Chinesen unterwegs bist. Jetzt habe ich gar nichts mehr gehört. Erzähl mal was.
Ja, also das Elon-Vehikel habe ich gestern abgegeben, also gab jetzt eine Überschneidung noch und ich glaube 10 Tage vorher habe ich hier den neuen Leap Motors C10 abgeholt und muss sagen, dass ich also aktuell sehr zufrieden bin. Also ist wirklich eine Tonne, ich meine, ich habe ja so einen Tesla Model 3 gehabt, der war sehr tief. Ich war immer ein Typ, der immer gerne hochgesessen hat, weil ich ja früher mal Polizist war und wir in einem Funkwagen gesessen haben, damit wir einen guten Überblick haben. Vielleicht bin ich da irgendwie geprägt worden. Der ist jetzt auch wieder sehr hoch, also auch relativ groß. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass es ja auch so wieder so ein Weg war, ne? Einfach zu sagen, okay, ich will von Elon weg, weil einfach der Typ mich unglaublich nervt. Also von seiner Ideologie her und so, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Auch aber sehr interessant, vom Fanboy zum Hateboy, also für meine Person jetzt, wie schnell das geht, irre. Dann habe ich überlegt, okay, gucke ich mir mal deutsche Autos an, war dann sehr erschrocken, welche Leasingraten die aufgerufen haben. Da war für mich selbst einfach die Erkenntnis da, dass mein Patriotismus in dem Bereich zumindest ziemlich kurze Beine hatte. Und dann bin ich halt bei Xi Jinping gelandet, halt beim Chinesen und bin jetzt bis jetzt echt zufrieden, aber ich habe den jetzt irgendwie 14 Tage. Bis jetzt ist alles super. Ich lese natürlich jetzt sehr viele Foren, um zu gucken, ob da noch irgendwelche Macken sind oder so. Weil das ist ja so, merkst du auch, wenn du die Versicherung anmeldest, für alle Leute da draußen, die sich einen Chinesen holen wollen, die Beiträge sind ziemlich, ziemlich hoch, weil es keine Erfahrungswerte zu diesen Autos gibt und die Versicherer entsprechend reagieren. Man kann dann immer noch mit Rabatten von Einzelmaklern ganz gut Konditionen bekommen, da war ich sehr erstaunt. Aber so grundsätzlich das Angebot war jetzt erstmal sehr ernüchternd, wo man gedacht hat, okay, was man in der Leasingrate spart, muss man in der Versicherung hinterher wieder reinstecken. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also zurzeit muss ich sagen, ein schönes Auto und am Ende war ich mir selbst am nächsten, muss ich sagen. Wenn ich jetzt irgendwie 150 Euro Rate sparen kann für das Auto, ich bin jetzt irgendwie nach dem Umbau und nach der Kostenreduktion auch immer sehr stark in dem Modus zu sagen, okay, 150 mal 12 sind 1.800 Euro. Was könnte ich persönlich mit 1.800 Euro machen? Selbst wenn ich mir irgendwie ein neues iPhone hole oder in Urlaub fahre. Also sind immer bessere Sachen, als jetzt eine hohe Leasingrate für so ein Auto auszugeben. Und da war es auch wieder eine schöne Selbsterkenntnis zu gucken, ja, wie weit geht denn das mit dem Patriotismus, weil das ja auch ein Spiegelbild von dem ist, wie sich andere vielleicht entscheiden und wie deine Prognose ist für deutsche Autohersteller, wenn sie denn in dem Kostenrahmen weiter unterwegs bleiben. Das ist immer so eine Assoziation, wo sich Märkte hinentwickeln und so. Also ich gucke mir auch Aktienkurse an. Meine Frau sagt dann auch immer, machst du denn Aktien oder so? Ich sage, nee, ich gucke mir Märkte an, um zu verstehen, wie gerade sich irgendwie Machtverhältnisse oder Wirtschaftlichkeiten verschieben. Und da ist ja zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dass sich so ein Aktienkurs von Tesla einfach immer noch nach oben bewegt oder zumindest auf der Stelle tanzt, obwohl die ja wirklich... Also es gibt ja sehr viele Menschen davon, die so reagieren wie ich. Und die Absatzzahlen sind wirklich grausam. Der komische Roboter, den sie da jetzt irgendwie haben, Optimus oder wie der heißt, ist jetzt beim letzten Test auch rückwärts umgefallen und hat sich selbst den Kopf am Kopf angefasst. Also da ist schon eine Menge Illusion drin. Und das zeigt einfach, wie viel Kapital in diesem kapitalistischen System noch ist, was nirgendwo hin kann und nur da reinfließen kann. Ja, also... lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin noch zufrieden, werde aber auch berichten, wenn es scheiße ist.
Was mich nochmal interessiert, wie war denn so das Kundenhandling als Kunde von einem chinesischen Autohersteller?
Also es ist so, ich hätte nie einen Chinesen gekauft, wenn kein Händlernetzwerk dahinter gewesen wäre. Das war auch ein Schwachpunkt von BYD immer, weil ich gar nicht gewusst habe, außer ihre Showrooms, wo ich dann ein Auto hinbringe, wenn mal irgendwas ist. Da gab es ja gar kein Netzwerk. Und deswegen war ich auch weit davon weg, eigentlich einen Chinesen mir zu holen. Aber bei Leap Motors, die haben irgendwie eine Kooperation gemacht mit Stellantis, also mit den deutschen Renault- und Peugeot-Händlern hier. Und da hat Stellantis 51% und ich bin über einen Kontakt über einen Stellantis-Händler, weil ich mir eigentlich vorher einen Renault 3008 angeguckt habe, habe dann da die Leap Motors im Showroom gesehen und darüber kriege ich auch meinen Support. Das heißt, es war eigentlich derselbe Support und der Händler gegenüber, wie als wenn ich jetzt in ein Renault-Auto rausgegangen wäre. Und auch da ist es ja so, also wenn du ein Auto kaufst und siehst, welche Unterschiede das im Verkaufspersonal gibt. Also es gibt ja wirklich Verkäufer, die sind ja, da fässt du dir ja nur an den Kopf. Irgendwie, weil die irgendwie meiden die dich ja, also als ob die sich hinter jedem Auto, was die da ausstellen, auch verstecken wollen vor dir. Und es gibt Leute, die sind halt total offen, die können verkaufen. So einen Verkäufer hatte ich irgendwie, der total offen war. Und da war auch mal wieder so die Erkenntnis von, okay, achte darauf, wen du einstellst, wie vertriebsstark der ist oder ob der sich auch verstecken will, ob der die Schuld immer auf andere zementiert. Also so dieses klassische Ding von, ruft einen Kunde an und sagt, ja, ich habe vorher mit Herrn Dingsbums gesprochen, der ist aber nicht da, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ah, nee. Also da müssen sie schon auf den warten, da bin ich nicht drin, das ist auch nicht mein Fall irgendwie so. Wenn da jemand hast, der einfach probiert, sich nochmal reinzudenken im Sinne desjenigen, der angerufen hat, das ist halt so unglaublich Gold wert. Mhm. Und diese Ebenen, die ich immer abratter dann in so einem Autohaus oder bei Hertha oder so, die machen mich auf der einen Seite total irre, aber die sind so unglaublich wertvoll für meine eigenen Entscheidungen. Ja, also Renault, eigentlich habe ich bei Renault gekauft.
Okay, was mich gewundert hat bei meinem Kollegen, der ja einen Tesla hat, da macht der Service, der bringt den zum Service ins Mercedes-Autohaus.
Ich habe ihn abgegeben beim TÜV Süd, muss ich sagen. Da hat ja auch nicht Tesla das Auto abgenommen, sondern der TÜV Süd. Und das war auch ziemlich unbürokratisch. Mal gucken, was ich jetzt noch für eine Endrechnung kriege. Weiß man natürlich nicht, weil man es auch nur abgibt und dann wartet. Aber mal schauen. Also ich muss ja sagen, Elon ist natürlich eine Vollpflaume. Aber das System Tesla ist schon nicht so schlecht. Das Auto kann ich überhaupt nichts sagen. Ich war mit dem Auto mega zufrieden. Du musstest nie zur Wartung, es sei denn, es ist irgendwie was. Also da fallen erstmal schon Kosten weg. Überhaupt dieses, dass die den Motor total auslesen können. Du kommst in eine Werkstatt, die wissen genau, was der Fehler ist. Es stellst auch nur das vor die Tür, weil du alles sonst online gemacht hast. Die Abgabe lief digital total super. Die Abmeldung habe ich jetzt noch mit dem TÜV-Menschen gemacht von der App. Aber da sind schon viele Sachen mit bei, die schon echt cool sind von der Serviceleistung. Aber der Typ hat halt eine Macke. Also, und das will ihn nie weiter supporten. Aber ja.
Naja. Lass uns schnell noch Quartal 4 anschauen, zumindest was mich angeht mit Behind the Story, geht das schnell, weil da hatte ich tatsächlich, und das war so dieses Ding, was mir aufgefallen ist, Quartal 3, ich war eigentlich akut sehr krank, bin zweimal operiert worden und habe die meisten Podcasts produziert.
Und dann Quartal 4,
Ja, Quartal 4. Ich bin jetzt wieder sehr, sehr gesund sozusagen auf dem Weg der kompletten Besserung oder der kompletten Heilung und habe aber tatsächlich nur zwei Gäste gehabt bis jetzt. Da bist du ja auch ein oder zweimal eingesprungen. Vielen Dank dafür. Ist ja auch immer spannend. Ich fand jetzt immer, jedes Mal, wenn du eingesprungen bist und ich habe dann deinen Podcast gehört, dachte ich so, eigentlich müsste ich ganz aufhören. Du müsstest eigentlich alleine weitermachen. Weil du das echt immer geil gemacht hast. Der letzte, den fand ich ja augenöffnend, hatte ich ja auch geschrieben, fand ich richtig cool. Aber ich hatte in Q4 den Martin Brosi, das war natürlich super spannend, weil jemand, der, und du kennst ihn ja auch, und es wird ja auch kontrovers diskutiert, das weiß er ja auch, jemand, der freiwillig in die Ukraine an die Front fährt, um dafür einen französischen Fernsehsender Aufnahmen zu machen als Familienvater, das ist natürlich, da war jede Menge Gesprächsstoff drin. Außerdem ist er ja auch ein digitaler Tausendsasser mit der AFS-Akademie und was er alles, Impuls Q und die ganzen Unternehmen. Und er ist generell auch ein Mensch, mit dem ich mich gerne unterhalte. Das war schon sehr spannend. Und dann hatte ich noch die Andrea Grundmann. Und das waren, also meine zwei weiteren Gäste waren Andrea Grundmann und Joachim Giese. Joachim kommt ja erst nächste Woche, die Ausgabe, ist erst frisch im Kasten. Aber das fand ich sehr spannend. Und das ist für mich nochmal so ein Trend, den ich aus 25 mitnehme. Ich kriege immer mehr Gästeempfehlungen, weil Menschen sich selbst bewerben und sagen, ich möchte gerne bei dir mal im Podcast sein. Oder zum Beispiel die Andrea traf ich auf der Buchmesse, ja, und sie sagt, Mensch, so, ich komm doch mal zu mir im Podcast, dann können wir mal drüber reden, weil sie hatte auch eine interessante Vita. Sie haben, das war ja kein Pitch für ihr Buch, sondern wir haben über ihr Leben geredet und ja, dann war sie dann da, ne? Und der Joachim genauso war jemand, der mir empfohlen wurde über LinkedIn von jemand ganz anderem, den ich nicht kannte, der sagt, ich höre deinen Podcast. Kannte die Person überhaupt nicht, eine Frau, und sagte, ich höre deinen Podcast und ich hätte jemand, der hat die und die Vita. Und wenn du möchtest, stelle ich mal eine Querverbindung her. So kam das übers Jahr, wurde dann ein, zweimal verschoben. Das war ja auch einmal der Grund, warum du ausgeholfen hast. Nochmal danke dafür. Und jetzt ist es endlich dann in den Kasten gekommen und es war auch total spannend. Ein Unternehmer, der 1800 Mitarbeiter hat und so auch einen eigenen Fokus auf die Welt und in Karriere und Entwicklung und so. War eine schöne Folge, kommt nächste Woche. Das waren meine Gäste im Quartal 4 und entsprechend muss ich sagen, wenn ich so zurückschaue auf Behind the Story, dann bin ich schon sehr froh, wie es sich entwickelt, wie die Menschen.
Hast du eine Menge gemacht, ja.
Ja, 27 Folgen. Wenn man es mal hochrechnet, sagt man, okay, da fehlen ein paar Wochen, aber es war eben einfach die Krankheit und auch dann jetzt in Q4 habe ich auch ein bisschen geschwächelt mit Terminen und so weiter. Aber mein Ziel, und vielleicht schwenkt man jetzt auf die Zielgerade ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann im nächsten Jahr auch noch ein bisschen, also ich möchte am Format ein bisschen was ändern, vielleicht noch mal ein bisschen straffen an der einen oder anderen Stelle. Aber im Endeffekt möchte ich einfach stringent und konsequent auf der Linie bleiben, auf der ich bin. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn so wie bei euch jetzt, und das war ja auch eine Anregung, die ich schon mal mit dir besprochen hatte, wenn einfach wir Leute auch finden, die das sponsern und unterstützen, die in dem Purpose auch sind von Behind the Story und sagen, hier, ich mache da ein, zwei Werbeblöcke oder so, würde ich durchaus machen, weil natürlich am Ende des Tages ist immer alles auch ein wirtschaftliches Ding, aber für mich persönlich ist Behind the Story einfach eine Herzensangelegenheit und wenn es so bleibt, wie es ist, dann ist es auch okay.
Na denn, wie ist die Prognose für das nächste Jahr? Was hast du dir so, was denkst du, wo es hingeht?
Also ich glaube,
sind wir wieder am Thema Meinung drin.
Ja, genau, beim Podcast glaube ich, ja, also wie habe ich ja schon gesagt, werde ich einfach weiter durchziehen und freue mich über eine kleine, aber sehr feine Hörerschar, die da sehr treu ist. Und ich kriege immer wieder Reflexionen aus den hinteren Teilen der Podcasts, dass Menschen mir schreiben, ich habe das und das gehört. Und ich weiß dann, okay, das war irgendwie über Minute 50. Und da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, weil ich weiß, die hören echt durch. Also das ist total schön. Privat wünsche ich mir tatsächlich fürs nächste Jahr wirklich mal ein Jahr, in dem nichts gesundheitlich passiert. Und das ist natürlich mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Ich gehe jetzt langsam auf die 60 zu. Und das ist natürlich ein Thema, ganz klar. Und das Jahr jetzt war, ich hatte ja im Frühjahr auch noch, habe ich gar nicht thematisiert, noch eine Knieoperation.
Natürlich.
Das sind dann schon in Summe einfach zu viele Sachen gewesen, die einen aus dem Leben rausziehen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also ich würde einfach gerne mal ein Jahr möglichst gesund bleiben, das ist tatsächlich die Wahrheit. Und was Marketing und die Agentur angeht, ehrlich gesagt, kann ich es dir nicht genau sagen. Also ich hoffe, dass wir in gutes Fahrwasser gekommen sind. Wir haben einfach, um damit das nicht zu negativen Duktus hat, auch das Ganze. Und da geht auch der große Dank an meinen Kollegen Thorsten Gahabka, mit dem ich ja in der Agentur seit fast 30 Jahren alles gemeinsam entscheide. Wir haben 2, 3 große Verträge gefixt für die nächsten 24 Monate jetzt dieser Tage. Und das ist natürlich eine gewisse Sicherheit, die du hast dann. Also du hast ein gewisses Fixum an Budget und Umsatz im Monat drin. Das haben wir auch ins Team weitergegeben. Das ist sehr schön. Also wir haben eine gute, solide Basis, wo es dann hingeht. Ich bin gespannt. Ich liebe KI, ich liebe diese Disruption. Ja, und solange ich das im Kopf und im Herzen noch fühle und im Kopf noch mitmachen kann, dann mache ich es mit. Und dann freue ich mich auf die Konferenzen und die Menschen. Und ich glaube, am Ende zählt das, was du gesagt hast, dass nämlich der persönliche Kontakt einfach mega wichtig ist.
Okay, dann mache ich es mal noch ein bisschen fokussierter vielleicht für meine Begriffe. Meine Prognose habe ich auch schon oft im Wayne gesagt. Ich glaube, dass, und das hat ja auch schon angefangen eigentlich jetzt so im Q4 vielleicht schon, dass den Leuten einschließlich Google jetzt bewusst wird, welche Macht die eigentlich haben und welche Macht die sind im Vergleich zu OpenAI, die ja in der letzten Woche Code Red für sich ausgerufen haben. Und man merkt, dass dieses Kartenhaus so langsam vielleicht in sich zusammenbricht, weil sie halt nichts haben, außer diesen Ansatz von LLM, aber nichts haben, um Bewertung zu machen, nichts haben an Endgeräten, um Daten miteinander zu verbinden. Also alles das, was Google hat, hat OpenAI nicht. Und deswegen glaube ich, wird im nächsten Jahr es einen Riesenschwung an Erkenntnis nochmal geben, wie mächtig eigentlich Google ist. Und da wird es vielleicht entsprechende Verbindungen noch geben zu Meta oder so, Apple, mal gucken, was die noch in die Richtung machen. Aber ich glaube, es wird das Jahr von Google. Und ich glaube, dass die AIOs, also das, was wir jetzt ja noch so in der KI-Suche so konfus haben, dass eigentlich die 10 blauen Links, die wir mal hatten in den organischen Ergebnissen, dass das, was in AIO liegt, eigentlich ganz andere Ergebnisse sind und einer ganz anderen Logik folgen, dass das, ich hoffe schon, im nächsten Jahr viel, viel dichter zusammengeführt wird, weil in meiner Logik ist es so, dass das, was vorher mit den 10 blauen Links entstanden ist, war ja nicht verkehrt. Die haben sich 20 Jahre Mühe gegeben, diese algorithmische Logik da reinzubekommen und sind jetzt irgendwie natürlicherweise auch vielleicht ein Jahr paralysiert waren, nicht so richtig in der Lage gewesen, das alles miteinander zu verbinden. Ich glaube aber, dass in 26, ich glaube, dass sie es sogar hinkriegen, diese beiden Sachen zusammenfließen werden. Also dieses System von EEAT, spätestens das, und auch die ganzen Ranking-Kriterien, zusätzlich aber noch die Citations und die Mentions, die dann auch irgendwie noch entstehen, damit eingeflossen, dass die AI-Overviews und damit natürlich auch der AI-Mode nach ein Spiegel eigentlich von dem werden, was Google immer war. Und dann ist es eigentlich nur eine textuelle Zusammenfassung der 10 blauen Links. Und ob das denn nachher zu mehr Klicks führt, das weiß ich nicht. Aber am Ende wird es dazu führen, dass zumindest die Leute, die jetzt Geo schreien statt SEO, mehr wieder zurückfließen werden und sich wieder als SEO bezeichnen werden, weil am Ende das wieder dasselbe sein wird, weil Google wieder Google ist. Da glaube ich ziemlich fest dran. Und deswegen, ich hatte heute auch wieder so einen Artikel gelesen von, dass SEO-Manager jetzt irgendwie auf einem absteigenden Ast ist. Ich glaube, das geht ziemlich schnell, dass das auch wieder mit einer neuen Nulllinie, also weil wir schon Traffic verloren haben, klar, aber diese neue Nulllinie muss ja von irgendwelchen Leuten bespielt werden und dann ist SEO breiter, aber es wird wieder mehr SEO sein. Das wäre so eine Prediction, die ich habe. Ich werde natürlich wieder mehr Events machen. Ich habe richtig Bock da drauf. Also das, was ich jetzt hier so erzähle in Richtung Networking, das werde ich auch probieren, in meinem Business irgendwie weiter abzubilden. Wir werden in 26, 27 ja so eine Städtetour anfangen. 4 Hauptstädte oder 6 Hauptstädte im Endeffekt bespielen. Mal gucken, stehen noch nicht alle Locations. Köln ist schon relativ fix. Also ist schon fix, kann man auch schon Tickets kaufen. Aber sonst werden wir irgendwie noch München machen, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Köln hatten wir noch. Und einfach da etwas kleinere Events machen, aber noch mehr Touchpoints schaffen übers Jahr, weil der Gesprächsbedarf einfach hoch ist. Ich glaube, so ein Event im Jahr ist für eine gewisse Community zu wenig Angebot und da will ich einfach noch mehr machen. Und was ich in jedem Fall machen werde, was so die letzten Jahre so ein bisschen bei mir unter die Räder gekommen ist, ist Video. Also ich habe eine Menge davon geredet und ich sehe es ja auch. Ich habe vorhin gesagt, dass es so viele YouTuber gibt, die jetzt im Umfeld von Hertha eine gewisse Größe erreicht haben. Diese Shorts sind ja mega präsent. Da einfach wieder mehr präsent zu sein und diesen Aufwand zu gehen, das habe ich mir auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben für 26. Da war ich ja mal relativ aktiv, aber da will ich noch viel mehr hin, wieder da aktiv zu sein. Und dann können wir ja auch mal überlegen, ob wir diesen Podcast vielleicht auch mehr als Videospur noch irgendwie auslegen können, noch vielleicht grafisch ein bisschen aufpumpen können. Vielleicht hilft uns KI da in dem Bereich noch ein bisschen. Ja, also da werde ich noch was machen. Und sonst, was ich in meinem Podcast immer sage, ich sehe in 1 bis 3 Jahren, dass die SEOs und die Leute, die KI verstanden haben, für den Content-Bereich das Netz vollgespammt haben, zugespielt haben. Und dann muss es eine Antwort geben. Und ich mache dieses mit Markenaufbau ja nicht, weil ich jetzt irgendwie, naja, vielleicht schon, weil ich auch ein bisschen bekloppt bin, aber weil ich schon sehe, dann muss es ja eine Antwort geben. Wenn das Internet durchgespielt ist, dann muss es ja nur eine Antwort geben. Und dann ist EAT, Markenaufbau und so, das sind die großen Hebel. Und das jetzt zu lernen, ist, glaube ich, besser, als es dann zu lernen, wenn es denn dicke kommt. Und gerade auch Netzwerk aufzubauen in die Richtung. Ist ja was völlig anderes, ein Netzwerk aufzubauen in einer Bubble, also jetzt meinetwegen unter den SEOs oder jetzt für mich, der sich jetzt plötzlich mit Leuten verbindet, die Purpose machen oder die Markenaufbau machen, ist was ganz anderes. Und da brauchst du auch schon ein paar Jahre Vorlaufzeit, um da wirklich effektives Netzwerk aufzubauen. Und deswegen kann ich nur jedem raten, damit anzufangen. Speziell den Leuten, die damals schon über mich gelacht haben, als ich gesagt habe, jeder SEO muss Photoshop können. Ja.
Das war ja dieser Tage
noch mal Thema. Sag nur Adobe.
Ja, genau. Also wenn ich da noch 2 Aspekte mit reingeben darf. Ja, ich hatte auch ein paar Sachen Plus und Minus oder Trends aufgeschrieben. Aber ich wollte das jetzt nicht so ausrollen. Aber zu Google würde ich sagen, ich bin mir nicht so ganz 100% sicher. Das lasse ich einfach mal dann, lassen wir einfach offen stehen, ob die wirklich ein Jahr lang paralysiert waren. Ich glaube tatsächlich, und das habe ich sehr häufig auf den Konferenzen auch gehört von Leuten, die viel Ahnung haben, dass das auch eine Strategie war. Dass die also ganz klar gesagt haben, lass mal OpenAI sich die Hörner abstoßen und mal gucken, wie es im Massenmarkt so läuft. Und wir beißen dann kraftvoll zu, wenn es soweit ist, ja. Also das glaube ich schon. Ich habe noch eine Sache auf dem Plus stehen, wo ich glaube, dass die nächstes Jahr deutlich mehr bei uns aufschlagen werden, so im Leben insgesamt, nicht nur im Marketing, aber auch besonders da. Das sind die Wearables. Ich glaube, die sind wirklich jetzt kurz vor dem Durchbruch, dass du tatsächlich irgendwann mal kein Handy mehr hast, sondern vielleicht ein Armband, das irgendwas wohin projizieren kann oder auf den Arm. Das gab's ja schon. Bin ich ja auch noch investiert bei so einem Startup, das wahrscheinlich nie was wird, aber egal. Ja, wo du dann einfach die Fläche auf den Arm projizierst und dann interagierst und nicht mehr mit einem Endgerät und solche Sachen. Also das finde ich gut zu dem Stichwort Video. Ich weiß nicht, wir nehmen ja hier in Riverside auf, das haben wir ja schon öfter mal gesagt, deswegen kann man das ja machen, ist keine bezahlte Werbung, aber wir nehmen da auf und ich habe gesehen in dieser Woche, als ich die Aufnahme gemacht habe, dass die enorm nachladen im Bereich Video, ja auch in unserer Installation, die wir da haben, ja, dass du dann sehr, sehr viel jetzt schon machen kannst mit Videoaufbereitung, so, ich glaube, da geht einiges. Also insgesamt werden viele Parameter dazu führen, dass es wieder richtig viel Spaß macht nächstes Jahr.
Glaube ich auch, aber man muss immer so den Mittelweg finden. Spaß machen heißt dann auch wieder, man macht wieder eine Menge und dann zu gucken, okay, was überfordert einen nicht? Wie kann man den Spaß erhalten? Ich glaube, das ist abschließend so die große Klammer, die wir beide haben, weil wir, ich glaube, die aber auch jüngere Menschen haben müssten im Online-Marketing.
Siehe Paul.
Es holt dich ein irgendwann, wenn du einfach immer so lange Zeit 150% fährst und diese Ausrede von, es macht mir ja Spaß, die hat dann kurze Beine, wenn du merkst, so ist es nicht. Aber andererseits, hätte man uns damals verbieten können, Vollgas zu geben und 150% oder 200% zu laufen? Nein. Vielleicht ist das ja auch die große Gabe der Jugend, dass die eben das laufen können.
Genau. Das sollen sie auch.
Aber unser Job ist ja auch einmal, den Finger zu heben und zu sagen, bei dem ganzen Rennen passt ein bisschen auf euch auf und schafft ein bisschen Möglichkeiten irgendwie, um mal einen Anker zu schmeißen. Und sonst könnt ihr ja rennen, aber schafft euch so wie in der Autobahn so Haltebuchten, wo man mal ranfahren kann und einfach mal ein Powernapping machen kann.
Und dann
kannst
du ja wieder weiterbrettern. Einfach nur so mal anhalten, ohne dass man den Notknopf drücken muss. Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass Bob da ist, unser Brünner und euer Team, dass das alles mit uns so gut läuft.
Kann ich nur zurückgeben, ja. Danke auch, dass du da bist. Hört sich immer so einbahnstraßenmäßig ein, aber du bist ein Teil der Campix-Familie hier, des Angebots. Und jeder Podcast, den du ja machst, steuert genauso dazu bei. Also ich habe genauso Spaß daran, kann das nur zurückgeben irgendwie. Das soll niemals eine Einbahnstraße sein. So habe ich auch nie die Campix verstanden, sondern Wirtschaftlich ist ein Hebel, aber das ist der kleinste Hebel, muss ich sagen, sondern mir geht es genau um das, was wir beide auch da in den letzten Jahren aufgebaut haben. Da schafft ja auch so ein Podcast einfach eine Connection, die dauerhaft ist, ohne dass man sich die ganze Zeit immer persönlich trifft. Aber wenn wir uns persönlich treffen, dann bauen wir ja immer genau auf diesen Punkten auf und deswegen auch danke an dich.
Ja, an euch da draußen, danke, dass ihr uns ertragt, zuhört. Ja,
genau, auf die müssen wir richtig lobhudeln irgendwie.
Genau, und dass ihr auch, also Marco bezweifelt das zwar immer, aber ich bekomme schon relativ viel Feedback, so auf PN-Ebene und so, oder hauptsächlich bei Konferenzen sprechen mich viele Leute an. Das liebe ich, macht das bitte weiter, gebt uns Feedback zu den Podcasts, zu den Formaten. Wenn ihr Ideen habt, einfach ran mit, wenn ihr Kritik habt, einfach ran mit. Und ansonsten kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, fürs nächste Jahr wünsche ich euch ganz, ganz viel Gesundheit und Glück und der Rest kommt dann schon von selbst. Die KI kriegt uns nicht klein, Leute.
Genau, die kriegt uns nicht klein. Und der schönste Spruch, den ich vielleicht die letzten Jahre gelernt habe, ist, zwischen ganz oben und ganz unten ist das Glück.
In diesem Sinne.
Schönen Jahresausgleich, schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten.
Kommt gut rüber.
Ciao, tschüss. Ciao.